Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 7 der Apfelnerds. Heute mit einer Auszeichnung. Also wir müssen gratulieren, und zwar Apple, zum Monitor des Jahres.
Yes. Und zwar welcher?
Das XDR-Display. Also wow. Das Display zum Mac Pro genau genommen. Natürlich kann man das auch mit anderen Geräten koppeln, aber da wurde es ja mit vorgestellt. Ja. Und dieses doch sehr überragend tolle Display ist meiner Meinung nach auch völlig zu Recht zum Monitor des Jahres gewählt worden.
Ja, bestimmt. Also ich konnte es mir leider noch nicht anschauen. Der Apple Store hat immer noch keins zum Anschauen.
Ja, tragisch. Also finde ich total schade. Weder ein Mac Pro noch das Display haben sie da parat. Das ist schon in Köln in der Schildergasse hier. Ne? Jeder Apple-Mitarbeiter, der hier zuhört, bitte kümmert euch mal drum.
Was ist denn da los? Wollt ihr nichts verkaufen?
Genau. Wir hätten schon drei gekauft, hätten wir ihn uns nur mal angucken.
Mindestens.
Richtig. Ne?
Mit Rollen den Mac Pro.
Noch ja, ich konnte das Display ja live auf der WWDC letztes Jahr sehen. Die hatten ja gegenüber von dem Convention Center die Library gemietet und hatten dann wirklich verschiedene Studios eingerichtet. Ein Filmstudio, ein Fotostudio. Und du konntest dir dann praktisch die neuen Macs und den XDR-Display anschauen. Und es war wirklich Wahnsinn. Die haben auch gezeigt, dass die den wirklich mit einem Finger drehen können, wenn er auf diesem teuren 1.000-Euro-Stand war. Also es ist wirklich ja sehr leicht, den da zu drehen. Und sie hatten ihn in Hochformat. Auf dieser Musik, in diesem Musikstudio hatten die zum Beispiel ein Notenblatt dargestellt. Und der Monitor war halt in der Pivot-Funktion hochkant gestellt und da sahst du wirklich das gesamte Blatt von oben bis unten. Und das war schon ja, beeindruckend, weil natürlich die Qualität ist überragend. Ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Ich würde es gerne mal gesehen haben. Also allein schon so hochwertige Monitore sieht man als Softwareentwickler leider nicht jeden Tag.
Ja gut, bei uns würden sie auch nicht ganz so viel bringen. Also natürlich sowas ist halt schön anzugucken, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn du den ganzen Tag nur auf Code starrst, da ist jetzt die Farbechtheit oder sowas nicht ganz so wichtig. Für die Leute, für die das bestimmt ist. Das war ja, weiß ich immer noch am Anfang, ein Riesenthema, wie teuer der ist. Aber das hatten wir schon mal das Thema, dass eigentlich der Monitor zu günstig ist, wenn man es genau nimmt. Also für die Leistungsdaten, die er hat, in der Kategorie, in der er spielt, ist er eigentlich zu günstig. Weil er dann fälschlicherweise für einen Konsumermonitor gehalten wird, was er nicht ist.
Ja, nichtsdestotrotz würde ich mir noch eine günstigere Version wünschen, ne? So wie die Version, die es vorher gab vielleicht, ne? Also so Pro-Display ohne XDR von mir aus oder sowas, ne? Also einfach nur ein schöner Monitor, 5K, 6K, irgend sowas von Apple würde ich mir sofort hinstellen, Punkt.
Ja, und vor allem auch mit sowas wie, also was ja das Thunderbolt-Display, weiß ich gar nicht, hatte das auch noch, aber es gab den ja mit einem Internetanschluss dran und auch mit USB-Ports dran, ne? Also hast quasi dann so einen kleinen Hub mit dabei gehabt bei Apple und das fände ich großartig für die neuen MacBooks mit USB-C, machst du 2x5K, 4K, was auch immer, brauchst ja nicht die Mega-Leistung und dann halt dann mit so einer Hub-Funktion da dran, die ja mit Sicherheit nicht verkehrt wäre. Ne?
Klar, im Allgemeinen so ein Hub hätte ich schon manchmal ganz gerne.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, was die kosten, kauft man Thunderbolt Hub, ne? Oder die Thunderbolt, wie heißen sie denn? Heißen die nicht Hub?
Thunderbolt Hubs, doch. Also doch, die Hubs. Die liegen schon gerne preislich dann mal so bei 250, 300 Euro. Habe ich nämlich alle schon angeschaut. Ja, und das ist mir dann doch meistens zu teuer einfach für zu Hause.
Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob Apple wieder in den Displaymarkt einsteigt wie früher. Weil jetzt, also sie waren ja lange weg, haben gesagt, sie produzieren keine Monitore mehr und sind dann mit wirklich High-End rausgekommen. Und die Frage ist wirklich, gehen sie wieder zurück und machen auch ein Consumer-Modell, was bezahlbar ist, bleibt abzuwarten, ob sie da wieder hingehen.
Ja, so im Allgemeinen ist das alles so ein bisschen offen in dem Bereich momentan. Ne? Ich habe glaube ich, auch letztlich schon mal erwähnt, dass ich jetzt eigentlich schon seit 3 Jahren oder so darauf warte, mir einen ordentlichen neuen iMac kaufen zu dürfen, der ordentliche Specs liefert, ja, also der nicht mehr mit einer normalen AOLen drehenden Festplatte daherkommt als Standardausrüstung und irgendwie 1000 Euro Aufschlag kostet, wenn ich eine ordentliche SSD rein möchte, im Vergleich zu den Notebooks, die schon seit 10 Jahren standardmäßig oder sogar länger, glaube ich sogar, standardmäßig mit SSDs kommen mittlerweile. Das ist schon lächerlich.
Ne? Ja, ja, das stimmt.
Das ist auch so ein Ding, würde ich auch sofort kaufen.
Ja.
27er also, iMac, zack.
Warten wir ab, was Apple da noch bringt. Ist erstmal gut, dass sie so eine Auszeichnung gekriegt haben. Die ist mit Sicherheit am richtigen Platz da.
Ja.
Und ansonsten hat Apple heute was oder bzw. gestern Abend, gestern Abend unserer Zeit macOS 10.15.5 freigegeben.
Genau, das Vermisste. Version. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber spekuliert, wo es bleibt. Sie haben sich einfach ein bisschen länger Zeit gelassen, haben ja dann noch eine Beta gemacht, also die letzte Woche. Und dann jetzt dann diese Woche haben sie es geschoben. War scheinbar auch kein großes Thema. Ist aber auch nicht viel drin. Ne? Über das Batteriemanagement-Feature haben wir ja schon gesprochen. Auch wenn ich es nicht gesehen hatte, aufgrund meines Fauxpas, dass ich das auf dem MacBook installiert habe. Aber ja gut, ich habe es jetzt ausprobiert. Ich habe es heute schon auf einem meiner Maschinen installiert und das ist ja wirklich einfach nur ein Menü mit einem Häkchen drin und ein bisschen was, einem wirren Text. Habt ihr das schon gesehen?
Ja. Nee, ich habe es noch nicht installiert. Ich bin heute nicht dazu gekommen bis jetzt. Ich werde das nach der Aufnahme machen. Ich wollte es jetzt davor nicht, weil sonst dauert das zu lange, bis wir anfangen können.
Ja, das war auch an der Stelle mal wieder wichtig, weil es nur ein es ist eigentlich ein Feature-Update gewesen, so meinte ich. Aber nichtsdestotrotz, sehr fettes Update, kommt wieder mit 3 GB, also mehr oder weniger Vollinstallation ist das eigentlich immer für diese Updates. Und das hat dann auch, ich weiß nicht, wirklich eine wahre Stunde installiert, was also sehr lang ist. Also ich weiß nicht, was die da insgesamt noch ausgetauscht haben. In den Release-Notes steht ja quasi nichts drin.
Ja, ja, das auch so. Ne? Also sind einige Bugfixes drin, von daher wundert mich die Größe dann auch.
Ja, richtig.
Ja. Das war schon, aber wie gesagt, außer das Energie-Settings-Ding ist mir jetzt nicht viel aufgefallen. Also wie gesagt, kleinere Bugfixes, was Audio angeht und mit der Group-FaceTime-Animation. Aber ansonsten...
Ja, stimmt, da gab es diese Kleinigkeit, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass man das jetzt abschalten aber kann.
War da jetzt für 3 GB nicht viel bei.
Ja, richtig. Sagen,
ne? Also darf man immer nicht vergessen.
Ja, ich habe es heute im Laufe, ich hatte es gerade im Laufe des Tages auch installiert. War kein Problem, also alles einwandfrei durchgelaufen. Ist auch im Moment der Rechner, wo die Aufnahme läuft. Also bisher sieht alles gut aus.
Ja.
Kann man.
Okay. Ja, ich wollte noch gesagt haben, ich hatte noch bezüglich des Batteriemanagement-Features geschaut, ob man das noch irgendwo sehen kann. Also ob es irgendwo in den Systeminfos oder unter Option-Click bei der Batteriestatus-Anzeige oder so irgendeine ergänzende Info gibt. Aber ich sehe gar nichts. Also das scheint entweder ein vollkommen leises System zu sein, was einfach im Hintergrund agiert, oder man sieht einfach nichts standardmäßig. Das finde ich so ein kleines bisschen enttäuschend. Ich so als Datengeek, ja, ich hätte dann schon also irgendwo einfach gerne mal so eine Anzeige gesehen im Sinne von du hast da jetzt irgendwie diesen und welchen Zustand oder sowas. Aber ja gut, wird man wohl beobachten müssen. Vielleicht sieht man es ja dann auch irgendwie in ein paar Tagen anspringen, wenn es dann mal so die Usage Patterns gelernt hat. Das soll ja auch dann so ein bisschen was lernend sein, wie das auf iOS auch läuft. Dementsprechend könnte natürlich sein, dass es dann auch erst anspringt, wenn er gelernt hat, was du so mit dem Gerät veranstaltest, akkutechnisch.
Ja, das kann natürlich sein.
Aber wir werden es weiter beobachten. Für den Moment kann man auf jeden Fall nicht viel mehr sagen. Ja.
Nee, also gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ansonsten gibt es für ein vermutliches Update, sagen wir es mal so, gibt es dann neue Gerüchte, also für macOS 10.16. Vermutlich wird es ja so heißen.
Ja, ist anzunehmen.
Ja, also ich warte immer noch, ich warte immer noch darauf, dass sie die 11 machen. Hinten immer die Zahl zu erhöhen, aber gut.
Ich glaube, das passiert nicht mehr.
Meinst du nicht?
Nee. Das hätten sie bei 10-10 machen müssen.
Ja, ja, eigentlich schon. Deswegen, aber naja, auf jeden Fall, da gab es Gerüchte, was Messages angeht, also die iMessage-App für den Mac, die soll ab 10.16 dann auf Catalyst basieren, also auf der iOS-App quasi.
Mhm.
Was den gigantischen Vorteil hätte, dass sie endlich mal wieder mitziehen kann, was die Funktionalität angeht. Man kann ja vieles auf der Mac-App nicht machen, was in iOS völlig normal ist. Ne? Mhm. Was schade ist. Ja. Ne? Also ich schreibe sehr, sehr gerne in Messages im Mac, aber ich vermisse viele Funktionen. Das ist schon so. Dazu gehören zwar jetzt nicht diese ösigen Sticker, die ich nie benutze, aber die cool sind, lustige Sache, aber das ist wie mit diesen Memojis, du benutzt es einfach fast nie. Und,
ja, da hast du jetzt aber auch das Uninteressanteste zuerst genannt, also die Sticker benutze ich auch überhaupt nicht. Wobei die Memojis, die schießen wir uns hier manchmal schon hin und her. Sogar meine Schwiegermutter hat mittlerweile ihr Memoji gebaut, weil es im Setup-Dialog jetzt einfach abgefragt wird, wenn man ein Gerät neu einrichtet. Und ja, die schießt jetzt da ihr eigenes Memoji in der Gegend rum. Und das Lustige an den Memojis ist ja, ich finde, die Leute, die sind oft relativ gut getroffen. Also die meisten machen sich ja wirklich selber nach quasi. Ja. Mhm. Da wird man ja auch so ein bisschen was animiert zu. Ja, und letzten Endes, also ich kann meine Pappenheimer hier sehr gut wiedererkennen, wenn ich die sehe. Muss ich immer lachen.
Okay. Mhm. Ja, also wie gesagt, aber es gibt halt viele, was Animationen angeht, die fehlen beim Mac. Die werden ja gar nicht angezeigt, diese Senden-Animationen. Ich weiß ehrlich gesagt, Effekte heißen die, ne?
Ja, richtig.
Glaube ich, genau. Die fehlen ja zum Beispiel. Was ich letztens noch durch puren Zufall gemerkt habe, ist, dass die iMessage-App durch Machine Learning viel besser erkennt, worum es geht in dem, was du da geschrieben hast. Sie machen das ja lokal auf dem Gerät, dass er zum Beispiel aus 3 Nachrichten vorher erkannt hat, dass der Termin, der mir geschickt wurde, ein Friseurtermin war. Obwohl es in der Nachricht gar nicht mehr stand. Da stand nur die Uhrzeit und das Datum. Mhm. Und er selber konnte dann ergänzen und hat dann in den Titel geschrieben Friseur. Weil 5 Nachrichten vorher haben wir darüber gesprochen, dass jemand einen Friseurtermin machen soll. Und funktioniert auf dem iPhone wunderbar, wiederholt. Also man konnte dann auch nochmal abbrechen und nochmal machen. Auf dem Mac keine Chance.
Ja, ich bin fasziniert gewesen, als du das gezeigt hast, weil ich hatte das noch nicht gesehen. Also irgendwie in Kontexten ist mir sowas noch nicht aufgefallen.
Nee, mir auch nicht.
Gezeigt hätte. Vielleicht ist das neu. Mir ist das nicht in Erinnerung, dass das irgendwo mal angekündigt worden wäre, dass das kontextuell ist.
Ja, doch, es gab mal, da ging es dann auch um die Vorschläge des Antwortens. Da fragt dann, wenn einer fragt, wo bist du oder so, dass er dann automatisch in der QuickType oder QuickType ist das oben, ne? Die Vorschläge.
Ja.
Vorschlägt, direkt deinen aktuellen Ort zu senden.
Mhm.
Das war aber schon mit iOS 12, glaube ich.
Ja, das ist alt und auch nicht wirklich zuverlässig. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das mit Enthusiasmus benutzt zu haben. Meistens lag das falsch bei mir. Also für mich ist Messages, dieser Mechanismus an der Stelle da immer so ein bisschen traurig. Ich habe da so verschiedene Eigenarten. Ja, wenn ich irgendwas bestätige, dann schreibe ich oft Okidoki. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, das lernt das System einfach nicht. Ja, auch bei der Apple Watch habe ich das jetzt schon 10.000 Mal gesehen, dass er dann da automatisch, die machen ja auch diese Vorschläge, das ist, glaube ich, dasselbe. Und da steht dann, genau genommen steht da noch nicht mal okay drin, sondern da steht dann nur irgendwas anderes dabei. Aber meinst du, der würde mal lernen, okidoki dahin zu schreiben? Ja, also das, was ich dann immer haben möchte? Nein.
Das ist manchmal sehr merkwürdig. 3
Tagen nicht, sondern generell.
Mhm. Ja. Das ist wirklich manchmal sehr merkwürdig. So wie Sascha sagt, also diese Machine Learning bauen die sehr gut in die Apps ein, sodass man es fast gar nicht sieht. Und auf der anderen Seite sind so einfache Sachen wie dieses Okidoki, speichert er einfach nicht. Also das ist schon Wahnsinn. Die Frage ist auch, was ist dieser Workaround? Also wenn jetzt Message praktisch auf dem Mac kommt, so wie bei iOS über Catalyst, ist dann auch der Weg andersrum? Funktioniert der dann auch? Das heißt, im Moment ist ja Bei Messages kannst du ja zum Beispiel deinen Screen sharen und das gibt es ja im Moment unter iOS noch nicht. Ob die Funktion dann wegfällt, dann hätte, ne, das ist ja eigentlich eine sehr gute Funktion und mal sehen, ob die dann nicht mehr da ist. Das wird auch spannend zu sehen.
Ja, also die Hoffnung ist ja, weil die Screensharing-Lösung auf dem Mac ist ja eine separate App, die kann man ja auch so aufrufen. Und das wird ja einfach nur getriggert, das ist ja in Messages drin und das ist es nicht sogar auch noch in FaceTime drin?
Ich meine, FaceTime habe ich es noch nicht gesehen, aber iMessage ja. Hast du es auf jeden Fall im Menü.
Ah nee, das war nicht in FaceTime, aber im Prinzip gibt es ja sogar diesen Modus, wo man Screensharing dann mit Audio machen kann. Aber
ich muss gerade fragen, wovon ihr redet, weil ich kenne jetzt kein Screensharing in iMessage.
Auf dem Mac.
Auf dem Mac kannst du das machen.
Ja, wenn du oben auf den Nutzer klickst, dann hast du da die Möglichkeit, mit FaceTime anzurufen und Screensharing anzufragen. War das, glaube ich.
Also du kannst deinen Bildschirm freigeben oder den Bildschirm von dem Gegenüber anfordern.
Ja, richtig, genau. Beides geht, ne? Ja, richtig. Habe ich auch schon eine Zeit lang nicht mehr benutzt, aber...
Mit der Nachrichten-App auf dem Mac, okay.
Ja. Wenn du auf den Nutzer oben drauf klickst und dann kannst du da... Also Details ist das jetzt, ne? Also in dem Chat. Auf Details. Ja. Und dann kommt dann unter der Karte kommt dein Name mit deinem Icon und rechts daneben sind die Icons, wo FaceTime und Anrufen. Und ich habe dann zusätzlich hier noch Screensharing. 3 Buttons.
Ah, das ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt.
Okay, interessant. Ja, also habe ich zum Beispiel in der Familie schon immer wieder mal benutzt, jetzt eine ganze Zeit lang nicht, aber gibt einfach keinen Wartungsaufwand in der letzten Zeit, muss man mal erwähnen. Aber ansonsten mit der Familie habe ich hier regelmäßig das normale Screensharing halt eben dann einfach von Apple benutzt. Und da kann man halt eben dann, kann man die FaceTime-Verbindung parallel auflegen, weil das dann nämlich auch eine eigene Audio-Verbindung aufmacht. Und dann, ja,
umso lächerlicher, dass man über FaceTime am Mac kein Screensharing machen kann.
Ja, genau. Das ist halt eben das Seltsame. Also das ist halt eben einfach nie integriert worden. Das ist wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig schwer. FaceTime ist vielleicht ein bisschen schwieriger auf dem Mac, weil das halt eben in der App eingebaut ist. Da müssen sie erst eine Schnittstelle machen. Aber wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Unter iOS ist das eigentlich lächerlich. Ne? Es gibt eine Schnittstelle und sie benutzen es nicht bei FaceTime.
Ja, das ist sowieso eine Katastrophe. Da, ja.
Ja, in dem Sinne... Was soll man sagen, ne? Aber man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass sie entsprechend daran arbeiten werden und das auch neben dem, dass das dann jetzt eine Catalyst-App werden soll, halt eben dann auch featuremäßig da nachziehen. Und vielleicht gibt es ja dann auch die Screensharing-API für den Mac dann jetzt dieses Jahr oder so. Das könnte ja auch sein. Und dann kommt das dann für beide gleichzeitig. Man darf ja mal ein bisschen orakeln oder Wünsche äußern.
Ja gut, es sieht ja eh so aus, als wenn sie die Systeme näher zusammenbringen wollen und was ja auch vernünftig ist. Von daher.
Und außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Tim jetzt in der Corona-Zeit nicht irgendwann mal seinen Screen sharen wollte oder mit jemand anderem einen Screen sharen wollte und sich geärgert hat, dass das auf iOS nicht geht.
Ja, das glaube ich auch, dass das ihnen aufgefallen ist, sagen wir es mal so.
Mhm. Ja, das geht im Moment nur halt über Third-Party-Tools. TeamViewer zum Beispiel bietet das an, aber die ist halt eine sehr teure Version, die du dann kaufen musst. Ne?
Hm. Ja, viele haben das ja integriert. Ne? Skype hat es mittlerweile drin, Zoom hat es drin. Also die haben schon alle ziemlich vollumfänglichen Support unter iOS und macOS und Windows wahrscheinlich auch noch. Aber da habe ich noch nie geschaut und werde ich auch nicht schauen. Aber so würde ich mir das von Apple eben auch wünschen, dass man einfach so alles integriert, was geht. So, das wäre eigentlich das Ziel. Warum die das nicht machen, kann ich nie nachvollziehen.
Ja, das ist schon schade. Also da läuft halt FaceTime ein bisschen so unter seiner Kunst. Ne? Ich meine, genauso wie mit der Übertragungsqualität. Ne? Ich meine, warum muss ich immer diese komischen viereckigen Bubbles haben, nur weil ich mit 3 Leuten telefoniere? Gibt es da keine bessere Darstellungsmöglichkeit? Ich telefoniere mit einem, damit ich das Bild möglichst gut habe. Also deswegen mache ich ja einen Videoanruf und nicht, um einen hinterher nur die Rübe von demjenigen darauf zu kriegen.
Ja, richtig. Das ist ja dann auch noch so blöd beschnitten, dass es auch wirklich einfach keine Breite hat. Ne? Also das ist einfach nur beschnitten. Das ist das Ärgerliche daran. Man weiß genau, dass der Rand da ist.
Und selbst wenn du denjenigen nach vorne holst, also du kannst ja doppelt draufklicken, dass derjenige immer groß angezeigt wird, der ist immer noch viereckig. Das ist so. Mhm. Und selbst wenn der wenn wir zum Beispiel zu dritt telefonieren, und einer geht raus, dann bist du ja schon nur noch zu zweit. Das stellt sich nicht um, dann hast du immer noch diese blöde, düsige Bubble da.
Ja, genau dasselbe auf dem Mac, dass die Ausrichtung immer in Porträt startet und man sich selber manuell immer auf horizontal umstellen muss, obwohl die Kamera ja eine horizontale Kamera ist. Unter iOS alles automatisch, auf dem Mac muss man jedes Mal diese Taste drücken, um auf die natürliche Orientierung umzuschalten. Warum? Ne? Also ja, die scheinen das echt nicht benutzt zu haben.
Ja, also bleibt spannend, das ist immer noch ein Verbesserungspotenzial, ist groß.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir iOS 14.0 da wirklich oder halt eben jetzt dann macOS 10.16.0 viel sehen werden. Das ist vielleicht aufgrund der Covid-Zeit und so jetzt alles ein bisschen verfrüht, dort Erwartungen zu schüren, dass da was kommen wird. Es sei denn, sie haben sowieso dran gearbeitet, dann kommt jetzt vielleicht schon was. Und ansonsten könnte aber sehr gut sein, ich habe hohe Hoffnungen auf die 14.1, die dann im Herbst kommt, ne? Dass sie dann die Sachen, die sie jetzt in der Covid-Zeit gelernt haben, bis dahin dann umgesetzt haben. Das ist zumindest die Hoffnung.
Ja, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn sie da ein bisschen dran gehen und das Potenzial nutzen, was ihr eigenes Betriebssystem hat.
Genau.
Also, aber Apple ist ja allgemein oft so, dass sie von anderen viel erwarten und selber gar nicht so viel machen. Denken wir mal an Dark Mode, wir sollen es als Entwickler alle sofort unterstützen, am besten am allerersten Tag, und Apple kommt ein halbes Jahr später um die Ecke und sagt, ach ja, wir haben da ja auch eine App. Ne? So, und die wussten als allererstes, dass sie einen Dark Mode implementieren. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Wir Entwickler mussten uns ja dann in den 6 Monaten, die wir Zeit haben, oder 5, die darauf vorbereiten. Und Apple weiß halt schließlich schon vorher, da hätte ihnen noch mal einfallen können, dass alles weiß zu gestalten vielleicht nicht gerade die beste Möglichkeit war.
Ja. Wenn du das ab der WWDC rechnest, dann haben sie sogar ein Jahr gebraucht. Ne? Weil das kam ja erst vor 14 Tagen, dass sie die Store umgestellt haben.
Ja, die scheinen im Moment ganz andere Prioritäten zu haben.
Ja, genau, das stimmt. Das glaube ich auch.
Ja, das und vielleicht haben sie halt eben auch wirklich Probleme damit gehabt, von dem Weiß wegzukommen. Wir drei, wir haben das auch erlebt, dass das ungünstig sein kann. Das Inhouse-Fotostudio hat halt eben alle Fotos in den letzten 20 Jahren immer mit weißem Hintergrund gemacht. Ja, da ist nie was freigestellt worden oder so. Das wurde immer dafür designt, auf weißen Webseiten angezeigt zu werden. Und das passte natürlich super. Und jetzt kommt plötzlich irgendjemand, der möchte plötzlich das auf einer schwarzen Webseite anzeigen. Das sieht natürlich alles aus wie Hund. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Und da ist bestimmt Apple genauso reingelaufen. Die haben ja auch alles strahlend weiß. Wundert mich überhaupt nicht.
Und das halt bleibt ein Content-Problem. Oder wie sie es manchmal gemacht haben, eventuell den Hintergrund rausrechnen, aber das siehst du halt auch immer in dem Bild.
Das hatten wir ja auch versucht. Das hat sich ja sehr schnell als unbrauchbar herausgestellt. Hatte ich auch direkt so ein bisschen was in der Vermutung gehabt, weil halt eben einfach das Freistellen, das ist per se so schwierig. Wenn man sich das mal in Photoshop anschaut, dann ist das ja auch so eine Sache, wo man selten alles vollkommen automatisiert freistellen kann, sondern man kann dann immer nur so den Großteil freistellen und dann muss man was nachbearbeiten. Ne? Oder vor allen Dingen das Haar oder Schatten und andere Geschichten, die halt eben so Farbverläufe generieren und so, da ist es immer schwer.
Ja, das ist halt die Frage, wie markant sind die Kanten, ne? Wenn die Kanten nicht markant genug sind, dann kriegst du das automatisch nicht gerechnet. Und da das ja dynamisch ist, je nach Bild, wird das meist dann nicht vernünftig funktionieren. Ist eine schwere Sache. Also wie gesagt, abwarten. Verbesserungspotenzial gibt es ja immer. Und ich denke, Apple wird auf jeden Fall auch weiter dran gearbeitet haben an macOS. Ja,
das ist immer die Hoffnung. Ah ja, wir werden es bald wissen. Die Spannung steigt ja wirklich langsam. Das ist ja heiße Prä-WWDC-Zeit.
Ja, das wird jetzt immer heißer, die nächste Zeit. Mhm. Ja, und dann gab es ja noch einen iOS-Bug mit 13.5. Wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob das tatsächlich an 13.5 gelegen hat. Ist jetzt so eine Sache. Auf jeden Fall gab es da mit dem Family Sharing Probleme, dass man Apps nicht mehr öffnen konnte, beziehungsweise dass man immer die Meldung, also man konnte sie nicht mehr öffnen, weil man hat die Meldung bekommen, dass diese App nicht mehr mit einem geteilt wird. Und das halt auch bei Apps, die ja, die man selbst gekauft hat. Also ich selber hatte das Problem auch. Also ich hatte bei, bei einer App, so einer Fußball-Nachrichten-App, hatte ich halt das Problem bei Toralarm, dass die, da habe ich drauf gedrückt und die habe ich selbst runtergeladen, das weiß ich ja. Und da wurde dann gesagt, nö, dann muss ich die entweder löschen oder auslagern, damit keine Daten verloren gehen. Das kann man ja dann machen, wie man es möchte. Und dann ging es auch wieder. Ja, und ganz geklärt, ob das jetzt mit dem Update wirklich zu tun hat, ist es für mich zumindest nicht. Weiß nicht, ob ihr da mehr wisst, weil gelöst hat Apple das ja durch Neubauen der Apps.
Ja, also mehr weiß ich auch nicht. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe nur deinen Screenshot gesehen. Thorsten, hast du das gesehen?
Nein, ich habe es bei mir nicht gehabt.
Auch nicht. Wir hatten aber alle, glaube ich, schon 13.5 installiert, oder?
Ja.
Ja. Also,
aber es soll wohl auch bei Älteren gewesen sein. Stimmt, das hat man gelesen.
Okay, fällt mir gerade ein. Gut.
Das Problem. Ja. Die Frage ist, es kann ja immer mal bei sowas sein, wenn einer aus der Familienfreigabe 13.5 hat, die anderen haben zwar noch nicht geupdatet, kriegen aber dann denselben Fehler. Das kann ja dann, sowas gibt es ja auch manchmal, dass das irgendwie zusammenspielt.
Ja. Ja. Ja, also ist schwer zu sagen, es wurde ja auch nicht erklärt, was das Problem war. Das Einzige, was man gesehen hat, eben war, dass viele Apps dann im Anschluss neu zum Download zur Verfügung standen. Das war, bei dir waren das relativ viele, glaube ich, ne?
Oh ja, ganz viele. Weil ich hatte glaube ich, 80 Updates oder sowas.
80, okay.
Also es war recht viel. Ich habe auch nicht nochmal geguckt, ob das nicht noch wieder mehr geworden ist. Das müsste ich jetzt mal in der Tat tun. Weil manchmal ist ja dieses automatisch nach Updates suchen nicht so zuverlässig oder beziehungsweise automatisch Updates installieren. Also ich habe jetzt allein auch schon wieder 25 Updates.
Ja, das ist vielleicht noch normal, ein bisschen was
gehoben. Ja, das kann noch normal sein, vor allem weil Apps dabei sind, die bei dem Neubau sowieso dabei waren.
Ja. Ja, also so ein Mega-Download habe ich nicht gesehen. Also muss das was Ausgewähltes gewesen sein, also nicht bei allen und letzten Endes dann auch nicht ein allgemeines Problem. Schwer zu sagen, was das war. Ne? Wir hatten so ein bisschen drüber philosophiert, ob das ein Zertifikatsproblem mit der Certification Chain sein könnte, aber das ist unwahrscheinlich, weil es sind ja nicht alle Apps betroffen gewesen und wenn, dann wäre ja dieses Zertifikat abgelaufen gewesen oder ungültig. Das konnte man ja nicht reproduzieren. Und irgendwas muss ja auch dann komisch gewesen sein, dass diese seltsame Fehlermeldung mit dem Family Sharing ausgelöst worden ist. Denn das war ja überhaupt nicht das Ding, ne? Wie du schon gesagt hast.
Ja, ja.
Und du meintest nicht selbst runtergeladen, du meintest selbst gekauft, ne? Auch wenn es kostenlos
ja,
war. Das genau. Ist ja immer so ein Kauf.
Ja, ja, die habe ich selbst gekauft. Und
genau.
Die Family-Sachen musst du ja sonst aktiv aus dem, aus dieser, also muss ja dann auch deinen Account gehen und dann auch Familie und dann andere Käufe. Also das ist ja recht umständlich, weil es ist ja leider nicht so komfortabel wie, wie jetzt bei Apple TV, wo du mittlerweile Filme siehst, die jemand anders aus deiner Familie gekauft hat. Direkt, da musst du das ja nicht mehr machen, wenn du über die TV-App gehst, das zeigt er dir sofort an. Bei Apps ist das leider noch nicht so komfortabel, da versteckt Apple das immer noch, du musst immer noch danach suchen, das ist ein bisschen schade. Aber auch ein Thema vielleicht für iOS 14 dann, wo sie das vereinfachen würden. Aber wie gesagt, der Fehler war da, Apple hat da echt schnell reagiert. Also kann man nicht meckern, sie waren da relativ flott, haben da die Apps neu gebaut. Sie können das ja technisch durch den Bitcode, den sie online haben.
Ja, was auch immer sie da geändert haben.
Ja gut, das werden sie uns auch nicht verraten, ne? Das werden wir nicht rauskriegen. Aber genau für so einen, unter anderem so einen Fall hat Apple den Bitcode ja. Dann haben sie da mal genutzt. Also außer natürlich, wenn es eine App ist, die das nicht macht oder nicht unterstützt, die nicht hochlädt, dann können sie es nicht machen. Frage ist, ob sie dann ein Problem gehabt hätten überhaupt, das weiß man natürlich nicht. Wie gesagt, mehr Infos können wir da nicht haben, aber es scheint gelöst zu sein. Seitdem habe ich es nicht mehr gesehen und die in meiner Familienfreigabe haben auch nichts mehr gesagt dazu. Von daher gehe ich davon aus, waren die Updates die Lösung.
Ja, so scheint es gewesen zu sein. Ja, was auch immer kaputt gewesen ist, es schien nur kurzfristig und ausgewählt kaputt zu sein. Und wieder gefixt. Vielleicht haben sie einfach einen Server amok laufen gehabt oder sowas. Kann ja auch mal passieren.
Ne? Ja, es gibt da super viel Fehlerpotenzial, ne? Aber da kannst du ja nur spekulieren und da werden wir, wie gesagt, von Apple sowieso keine Antwort. Also ich erwarte zumindest kein Statement dazu seitens Apple. Und dann deswegen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Aber wie gesagt, mit iOS 14 können sie alles besser machen und Ja, bei iOS 14 wird ja schon viel diskutiert, denn in iOS 14, denn es ist ja iOS 14 abhanden gekommen. Eine frühe Vorabversion von iOS 14 ist ja abhanden gekommen. Und dazu gab es jetzt mehr Infos wie.
Ja, also vor allen Dingen, man hat das ja gemerkt, wenn man so ein bisschen was in die Twitter-Sphäre und allgemein hier Apple News und Gerüchteküche und so reinliest wie wir, dann hat man ja dann schon im Dezember letzten Jahres gemerkt, dass irgendwie eine sehr frühe iOS 14 Beta dann wohl geleakt war, weil irgendwie erste Erkenntnisse ja dann irgendwie darüber veröffentlicht wurden. Da ging es ja dann, glaube ich, schon um iPhone 12 Features, wenn ich mich richtig erinnere. Also irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau, ist ja schon mal her jetzt. Auf jeden Fall gab es da jetzt so ein kleines bisschen Backstory zu, was ich dann mal erwähnenswert fand. Und zwar gibt es halt eben den Bericht, dass an der Stelle ein geroutetes iPhone 11 irgendwo aus der Manufacturing Toolchain aus China rausgefallen sein soll, welches dann für viele, viele tausende Dollar, wie betont wurde, dann verkauft worden ist und dann aufgrund dessen, dass es geroutet war, dann wohl das Betriebssystem extrahiert werden konnte und dieses dann freudig verteilt worden ist. Ich vermute mal auch für kräftig Geld. Auf jeden Fall war das dann irgendwie so, dass gefühlt jeder zweite Security-Forscher und Hacker dann irgendwie scheinbar Zugang zu einer iOS 14 Beta hatte. Und das scheint dann alles diese eine Quelle, diese eine Version, die auf dem Gerät gewesen zu sein. Und deswegen wurde dann auch bei vielen Gerüchten in den letzten Wochen bis Monaten ja auch schon immer gesagt, basiert auf einem sehr alten Stand von iOS 14, ist unter Umständen gar nicht so oder gar nicht mehr so. Ja, da hat sich ja dann auch seitdem viel getan. Man muss mal überlegen, Dezember 2019, da ist gerade iOS 13.0 zwei Monate verfügbar gewesen und die 3.1 war in Beta. Also da ist schon nicht viel Wasser den rein runtergeflossen und trotzdem hatten sie dann parallel irgendwie schon ein bisschen was gearbeitet. Da sieht man übrigens auch, wo die Ressourcen letztes Jahr hingegangen sind. Wir hatten ja darüber spekuliert, was ist denn da eigentlich mit 13.0 los gewesen? Da ist ja nichts passiert in der Beta-Zeit. Ne? Also das kommt alles so ein bisschen zusammen.
Ja, ich frage mich halt ein bisschen, wie kann das passieren? Weil wenn es so super einfach ist, dann ist die Frage wiederum, warum ist es vorher nie passiert?
Super einfach ist das, glaube ich, auch nicht, weil diese Konstellation geroutetes Gerät mit einer unveröffentlichten OS-Version drauf, ich glaube, das ist schon selten.
Ja, vor allen Dingen, was selten ist, dass es in China, angeblich in China aufgetaucht ist. Weil warum sollen da Leute in China die iOS 14-Version haben? Ich glaube eher, dass das eigentlich nur in den USA ausgegeben wird. Und vielleicht hat das dann da einer verloren, weil wie sollen die an iOS 14 in China rankommen? Also das glaube ich eher nicht.
Ja, also hypothetisch, jetzt ohne da viel Detailkenntnisse zu haben, aber es ist schon so, dass es diese Vorab-Versionen auf den Engineering Samples oder sowas zum Beispiel schon gibt. Ja, also die werden ja dann, also wenn so Engineering Samples gebaut werden in der Vorproduktion, Vorserie oder noch etwas früher, dann noch von Hand komplett, die werden ja dann trotzdem schon in China gefertigt von den entsprechenden Fertigern. Die müssen das ja dann auch quasi mehr oder weniger üben. Und da brauchen die natürlich auch vorab Versionen von den unreleaseden Betriebssystemversionen, weil nur die oft die Treiber drin haben, die sie brauchen für diese unreleaseden Hardware-Komponenten. Das spielt ja alles immer zusammen. Ne? Also als iOS 13.0 released worden ist, das hatte halt eben dann als erstes Release dann die Treiber-Komponenten für das iPhone 11, iPhone 11 Pro. Das konnte man gar nicht mit einer älteren betreiben. Also müssen sie dann auch schon irgendwann diese Zwischenversionen rübergeben. Aber ja, erfahrungsgemäß sind sie da ja recht vorsichtig. Die Geräte, die sind gefused. Also das sind dann diese speziellen Geräte, die so eine Hardware-Fuse drin haben, die dann in der Fabrik unter kontrollierten Bedingungen gesetzt wird, ob das jetzt ein Entwicklergerät ist oder nicht oder ein Apple-Development-Gerät ist oder nicht oder ein normales Consumer-Gerät. Und dann kriegst du das nicht mehr geändert. Und Ich vermute mal, dass da irgendwie eine Konstellation zusammengekommen ist, wo normalerweise sehr stark die Hand drauf gehalten wird.
Ja, also zum Testen von neuer Hardware macht das Sinn, klar, wenn die neue Sensoren oder neue Hardware testen, das wäre eine Möglichkeit, klar.
Ja gut, also wie gesagt, es ist halt interessant, wie auch immer das von mir aus nach China gekommen ist, ist ja die große Frage halt, dass warum jetzt auf einmal, ne? Also wenn das immer schon so gemacht wurde, dann hätte ja auch mal von iOS 13 oder sonst nicht was oder 12 was darunter fallen können. Das ist bisher nie passiert. Also es ist schon so früh, dass da was abhanden kommt, sehr ungewöhnlich. Ja, und Apple wird sich mit Sicherheit nicht freuen. Das wird die tierisch nerven. Mhm. Und da werden sie auch nochmal nachgucken, wie das passiert ist, ne? Ich glaube, da wird der ein oder andere gehen.
Ja, man muss sich verinnerlichen, Apple hat eine eigene Kriminalabteilung. Wie nennt man das nochmal? Kriminal?
Ja, ich weiß, hatte ich mal von gelesen.
Also so quasi alte Detektive und oder Polizisten, die im Kriminalkommissariat gearbeitet haben, die halt eben dann solche Fälle bearbeiten. Interne Leaks, externe Leaks und dieses Thema hier, John Prosser, was wir auch letztes Mal schon angesprochen hatten, ne, wo sie heiß hinterher sind, das wird diese Abteilung sein, die da aktiv gerade am Nachforschen ist. Und ich kann mir das schon vorstellen, wie das zugeht bei Apple. Das ist nämlich genau sowas, wo die überhaupt keinen Spaß verstehen.
Ja, die sind jetzt die ganze Zeit hinter Prosser her gewesen. Jetzt müssen sie nach China fliegen.
Ja gut, also ich glaube, der Prosser, der hat auch so eine iOS 14-Version. Also mindestens. Also der hat nämlich auch davon gesprochen.
Ja, also Apple ist da sehr, sehr streng schon, aber auch offen kommuniziert. Aber die meisten Unternehmen sind ja, was Industriespionage angeht, jetzt nicht erbaut, wenn ihnen das passiert. Apple geht da halt ein bisschen extremer noch vor, weil sie halt auch von dieser Geheimhaltung irgendwo leben, sage ich jetzt mal. Zumindest macht das ihre Produkte oder ist das ja so ihre Art, alles schön geheim zu halten. Und diese Geheimniskrämerei auch ein bisschen mit der Erfolg teilweise ist. Und wenn das kaputt gemacht wird, haben sie schon stellenweise ein Problem. Ich erinnere mich mal an einen Fall von Apple. Da hat die Tochter von einem Mitarbeiter mal ein Video zu irgendeinem iPhone veröffentlicht, was noch nicht released war oder wo zumindest noch die Pressesperre drauf war. Und also es war released, aber die Pressesperre war noch drauf und alle YouTuber mussten halt bis zum nächsten Tag noch warten und sie hat das einen Tag vorher online gestellt.
Achso, ja gut. Ja. Das sind diese klassischen Geschichten, die bei den Journalisten halt eben passieren. Die kriegen halt eben das nächste Mal kein Testgerät mehr.
Der Vater hat ja bei Apple gearbeitet.
Ne? Achso, ja, okay, und, gut.
Der musste dann natürlich seine Sachen packen. Ja. Der durfte dann gehen.
Ne? Die sind halt eben sehr erpicht darauf. Ne? Also das...
Ja, also gut, so eine Pressesperre hat ja auch seinen Sinn. Jeder soll die gleiche Chance haben, ne? Weil Apple selber weiß ja auch um die Macht ihrer Geräte und wenn da drüber was geschrieben wird und wenn der einen Tag Vorsprung hat, ist das halt ungünstig für alle anderen, ne? Und das ist also einer der Punkte. Und auch ansonsten kann man immer ziemlich sicher sein, aber das ist bei jeder Firma, wenn du Industriespionage betreibst, sprich irgendwelche internen Geheimnisse nach außen trägst, die vor allem dem Wettbewerb helfen, ne? Also dann... war es das mit deinem Job? Das ist ganz einfach. Das geht auch gar nicht anders. Das ist nicht duldbar.
Ja, wobei, bist du dir sicher, dass es dann nur um diesen Zeitraum eines Embargos ging? Weil das ist normalerweise eigentlich die Zeit nach der Ankündigung. Also wenn da jetzt irgendwie ein Bildchen rausfliegt, das ist ja nicht weiter schlimm.
Ich müsste es nochmal nachlesen, aber ich weiß, das war auf jeden Fall ein riesen Bohai. Aber
ich kann mich auch entfernt an sowas erinnern, aber ich glaube nicht, dass das in der Embargo-Zeit gewesen ist, weil das ist ja nach der Ankündigung des Geräts.
Ja, also ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, das war ein riesen Theater. Und Apple hat ja schon mehrere Fälle, wo sie da bis vors Gericht gezogen sind und wirklich dann auch den Einzelnen da und in den USA vor Gericht stellen. Und das ist ja in den USA kein Kavaliersdelikt, die Industriespionage. Das,
ich glaube, du musst jetzt noch ein paar Sachen auseinanderhalten, aber Industriespionage per se ist natürlich gefährlich. Das ist auch sehr hart natürlich. Wobei jetzt das Leaken keine Industriespionage per se ist. Ne? Das ist auch einfach Informationen durchsickern lassen, ist nicht dasselbe wie Industriespionage.
Aber gut, wenn du angestellt bist, je nachdem, ja schon, du gibst ja firmeninterne Geheimnisse weiter irgendwo, ne? Du verkaufst sie vielleicht nicht, ne?
Spionage ist, wenn jemand von HTC zu dir kommt, dir ein Köfferchen Geld in die Hand drückt und du ihm beim nächsten Mal irgendwie dann Unterlagen vom iPhone in die Hand drückst. Das ist Industriespionage. Ja. Elektronisch natürlich genauso, aber nicht irgendwie nur so ein bisschen leaken von Informationen.
Ich wäre halt trotzdem vorsichtig. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du deine Koffer packen kannst bei Apple und sie werden dich auch vor Gericht zerren.
Sie werden schon alles Menschenmögliche machen, aber natürlich ist wahrscheinlich auch der Schaden bei sowas sehr schwer zu beziffern, also was dieses Leaking von News jetzt angeht.
Ja, gut. Ne? Es ist halt, also Apple wird immer versuchen, da ein Exempel zu statuieren, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, bin ich sicher.
Klar, also das ist ja einfach ihre Grundphilosophie, Sachen nicht zu verraten vorab. Und wenn sie da nicht die Hand drauf halten, dann liegen sie halt eben die ganze Zeit Informationen. Deswegen machen sie das auch so verbissen, kann man ja schon fast sagen.
Ja.
Wobei man ja manchmal auch nicht genau weiß, ist dieser Leak jetzt bewusst so gemacht oder nicht? Also es kann ja auch so eine PR-Maschine sein, dass man so auf Produkte neu aufmerksam macht. Klar, Apple ist halt sehr geheimnisträchtig, aber manchmal kann es natürlich auch ein bisschen PR sein. Ne?
Ja, wo du übrigens gerade davon sprichst, sie machen auch manchmal, gab es ja zumindest mal die Gerüchte, dass sie auch schon mal mit Absicht Falschinformationen geleakt haben. Zumindest aus der Zeit, wo Steve noch da war, gab es ja so Berichte von, dass sie mit Absicht unterschiedliche News in unterschiedliche Abteilungen gestreut haben, um zu gucken, wer letzten Endes liegt. Damit bringst du mich zu etwas, was wir auch noch hier bei uns auf der Liste stehen haben. Und zwar, wir hatten ja eben hier schon von Mr. Prosser gesprochen, den wir auch letztes Mal schon ausgiebig besprochen hatten bezüglich Thema AR. Und da ist halt eben auch die Hackstückelei zwischen den Leaking-Experten weitergegangen. Jetzt auf Twitter haben sich nämlich hier John Prosser und Mark Gurman dann so ein bisschen was gebettelt und gegenseitig dann irgendwie News zu den AR-Sachen geleakt und Baugruppennummern bzw. Gerätenummern geleakt und solche Geschichten. Das alleine hilft uns nicht wirklich viel, aber war irgendwie ganz lustig zu sehen, dass die alle mehr oder weniger irgendwie Sachen wussten über diese Sachen, die wir so noch nicht gelesen hatten. Der Mark Gurman fasste nämlich zum Beispiel in einem Tweet zusammen, dass seiner Meinung nach zwei Geräte in Arbeit seien, und zwar einmal ein Mixed AR and VR Headset, also AR und VR Mischgerät, wie auch immer man das jetzt verstehen soll, mit der ich weiß nicht, wie diese Nummern heißen, aber N301, ich glaube, das sind die, die Hauptbaugruppe oder sowas, die hat diese Bezeichnung. Also das Mainboard von den iPhones hat diese Bezeichnung typischerweise. Oder das ist die gesamte Hardware, das könnte auch sein.
Also ich hab die noch nie gelesen, die Nummern, deswegen weiß ich das jetzt nicht.
Also in den Leaks sieht man das häufiger. Also die Phones, ja doch, meistens, also das muss schon Hardware Bezeichnung sein. Also das ist irgendwie so eine fortlaufende Nummer, die intern halt eben vergeben, so wie die A-Nummer nach außen, vermute ich mal, wo sie dann einfach ihre Sachen drunter tracken, würde ich jetzt mal annehmen. So, und an der Stelle nannten sie also einmal N301, was halt eben diese Mixed AR-VR Headset-Geschichte sein soll, die schon 2021 zumindest angekündigt und dann spätestens 2022 released werden soll. Und dann gibt es noch eine andere Baugruppe, die N421 genannt ist, die dann erst in 2022, 2023 launchen soll. Und das soll diese Apple Glass Geschichte sein, über die wir, also wir wissen ja nicht, ob der Name stimmt, aber das, was der Prosser halt eben vor einigen Tagen da schon geleakt hatte und worüber wir letztlich gesprochen hatten. Und das heißt also, die Info hat sich jetzt an der Stelle ergänzt, dass Apple halt eben scheinbar an zwei unterschiedlichen Systemen arbeitet und die auch bei weitem nicht dasselbe zu sein scheinen. Dass also das eine wirklich so eine Art AR-VR-Brille also eher Headset ist es immer genannt, zu sein scheint, und das andere eher eine Brille zu sein scheint, also eher eine richtige Brille, so da, das, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen hatten. Ja, und faszinierenderweise, Prosser legte dann noch eins drauf, und nachdem der German das schon geschrieben hatte, sagte er dann so, ja, nee, er wüsste schon, dass es diese zwei unterschiedlichen gibt. Er spricht von dieser N421-Version, also dieser Glas-Version, und die später kommen soll. Er ist aber der Meinung, die kommt früher. So, und dann sind sie dann so mehr oder weniger so auseinandergegangen. Die ganze Diskussion startete damit, dass John Prosser in einem Podcast, der war irgendwie so in der vergangenen Woche gefühlt irgendwie in jedem Tech-Podcast, der ihn genommen hat, ohne das Böse zu meinen. In einem Interview hat er dann irgendwie gesagt, dass dieses Apple Glass auch als eine Steve Jobs Heritage Edition angedacht sei. Und damit meinte er die Brillenart, wie Steve Jobs die in seinen späten Jahren getragen hat. Das ist diese rahmenlose Brille mit den runden Gläsern, an die man sich im Prinzip problemlos erinnern kann, jeder, der Jobs in den letzten Jahren gesehen hat. Und das ist ja schon ein bisschen so ein Do, muss ich sagen. Denn so eine Brille, also rahmenlos, da ist nur so quasi der Bügel dran an der Seite und das Nasenstück in der Mitte, und ansonsten sind das nur zwei runde Stücke Glas, die direkt vor den Augen sind.
Relativ, ja, also das ist natürlich eine große Spekulation, denn ganz ehrlich, die Frage ist, wie willst du das technisch machen? Da ist ja nicht viel, wo du was unterbringen kannst. Ist auch die Frage, ob die Optik jedem gefällt. Ich würde zum Beispiel das eher nicht besonders schön finden, auch wenn es eine Steve Jobs Edition ist.
Ja, aber Special Edition gut und schön. Ja, das wurde von ihm so als Apple Watch Edition Variante. Wir erinnern uns an die goldene Apple Watch erste Generation. Ja. Ich hoffe nicht der Preis, wenn sie dann kommen sollte. aber okay, so als Special Edition. So, aber also das Faszinierende daran finde ich auch, also wie soll das realistisch sein, dass dort in irgendeiner Art und Weise Elektronik drin ist? Die Bügel, die sind winzig kleine, drahtartige Bügel, und ja, ansonsten ist da keine Elektronik drin. Das könnte höchstens im Glas integriert sein. Und meiner Kenntnis nach sind wir technisch derzeit bei Glaslösungen nicht so weit, dass man da durchsichtige Schaltungen machen könnte für alles, was man braucht.
Ja, also ich sehe das auch nicht ganz. Das wäre schon echt eine technische Meisterleistung. Nicht, dass ich Apple sowas nicht zutraue. Das haben wir schon öfter mal Sachen gebracht, wo man vorher dachte, gibt's nicht. Aber das ist dann doch ein bisschen, glaube ich, sehr ambitioniert, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen so ein Battle unter, unter Bloggern beziehungsweise unter Leakern. Aber
ja. Vielleicht ist es auch nur ein Name von einer Edition, die jetzt bei Apple Glass rauskommt. Irgendein besonderes Feature.
Das ist ja damit gemeint.
Ja, aber nicht, dass die Brille rauskommt, sondern dass es halt, dass du halt eine Apple Glass kriegst, die so genannt wird, Heritage Edition, und die vielleicht was Besonderes hat, irgendein.
Kann man natürlich was falsch
verstehen. Zusatztool, weil ich glaube auch, so wie Sascha sagt, dass das alles technisch da so reinpasst und möglich ist. Halte ich eher auch für unwahrscheinlich.
Ja, im Allgemeinen wird das eine spannende Frage werden. Ne? Also wenn das wirklich sehr nah an klassischen Brillen dran sein soll, dann ist da schon nicht viel Luft drin. Ja? Wenn ich mir meine eigene Brille anschaue, das ist auch so halbrahmenlos. Ja? Da ist auch nicht viel Luft. Also grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man in so eine Brille überhaupt viel Technik integrieren kann, geschweige denn einen LiDAR-Sensor oder sowas oder einen Akku. Ja, wo soll bitte in meine Brille ein Akku rein?
Ja, also hinter den Ohren vielleicht noch, das ist das Einzige. In so eine dünne Drahtgestellbrille, wie gesagt, das wird schon schwierig. Das ist ja auch eine der großen Herausforderungen, das alles unterzukriegen und gleichzeitig Tragekomfort zu gewährleisten, das Ding nicht zu schwer zu machen, willst du auch nicht so ein 400-600 Gramm Knüppel auf der Nase haben den ganzen Tag. Nee. Also das ist schon allgemein eine sehr große technische Herausforderung, aber da wir jetzt nicht zu den Ingenieuren gehören, die sowas entwickeln, können wir da fast nur darauf warten, was Apple uns dann präsentiert. Und ich denke, was sie präsentieren werden, wird durchdacht sein. Also,
eine sehr kleine Akkutechnik, das können sie ja, das haben sie ja gezeigt durch die AirPods Pro, die sind ja auch kleiner geworden. Natürlich brauchen die nicht so viel Energie wie zwei Bildschirme, die in der Brille sind. Und ja, es wird spannend, aber...
Ja, oder da ist noch irgendetwas, was wir nicht wissen. Ne? Also manchmal denkt man ja immer nur drüber nach, was es an existierenden Technologien gibt. Es gab ja auch immer wieder Gerüchte um gerichtete Kurzstreckenstromübertragung, dass man also punktgenau Strom von einem Antennenarray in einen Chip beamen kann. Da gab es im letzten Jahr immer wieder Gerüchte drüber und auch so kurzfristig mal so Berichte, dass Apple quasi sehr kurz davor wäre, sowas zu releasen, und dann kam da aber gar nichts an der Stelle. Vielleicht war das sogar schon vorletztes Jahr, könnte sein.
Und dann haben sie AirPower versaut.
Genau, und dann kam die Sache mit dem AirPower und dann dachte man so, ah, das könnte auch so in die Richtung gehen, und nee, und das war dann einfach nur Standard-Key-Ladetechnik quasi. Ja, aber im Prinzip, das hatten wir auch letztes Mal schon gesagt, ne? Also die G-Ladetechnik, die ist ja jetzt auch schon 10, 12 Jahre alt, da gibt es auch deutlich Weiterentwicklungen, also da muss viel mehr möglich sein. Vielleicht haben sie da irgendwas sonst noch so im Ärmel versteckt, was sie rausschütteln werden, wenn diese Glasses kommen, sodass sie überhaupt keinen Akku brauchen, sondern den Strom quasi direkt mit übertragen. Und vielleicht ist das schon der U1-Chip und wir wissen es einfach nur noch nicht.
Ja, das wird spannend, genau, weil die G-Ladetechnik, sowas muss ich ja allgemein erstmal als Standard immer nicht implementieren, sondern etablieren, dankeschön. Ja. Weil die, ansonsten bringt es ja nichts, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht und du gehst so wie im anders, das kennen wir noch von den ganzen Steckern, dann hat der das Kabel nicht, dann ist da, hat der ein anderes, denk mal an die Nokia-Handys früher, war mal eine heillose Katastrophe. Teilweise. Und wenn man da eine vernünftige Ladetechnik, vor allem auch eine, die schnell ist, wir denken an USB-C-Schnellladung, ne? Also bei meinem iPad Pro großartig, 30 Watt da rein, das ist ein Riesenunterschied, als oder auch beim iPhone 18 Watt von der Ladegeschwindigkeit her, als wenn du das Ding auf so ein 7,5 Watt G-Pad legst. Ne? Das ist was ganz anderes. Und in Vorausschauung zum Gerücht des iPhone 12, sagen wir jetzt mal, ist ja auch nochmal so eine Sache, wird ja schon oft diskutiert, iPhone 12 oder 13, also man redet ja immer darüber, dass Apple nicht kontaktloses, sondern ein steckerloses iPhone bauen möchte, also ein portloses, wo du nichts mehr reinstecken kannst. Ne?
Möchte bestimmt, ne? Also das braucht man, glaube ich, gar nicht weiter zu hinterfragen. Das wäre die Grundidee von Apple bei solchen Geräten, ne? Gar keinen Stecker. Das haben sie ja beim Apple TV schon versucht, in Anführungsstrichen. Naja gut, das behielt ein Ethernet-Port und einen Stromanschluss natürlich.
Aber, der und einen HDMI-Anschluss.
Entschuldigung. Okay, sie hatten nur den Datenport weggelassen. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. gut, aber im Prinzip, also die Gerüchte waren ja schon länger da, dass sie irgendwie, also man kommt ja auch schnell drauf, ja, wenn man überlegt, so was ist die Weiterentwicklung von einem Port, ne? Das Beste wäre kein Port für Apple, ja, die ja gerne reduzierend an ihre Produktdesigns rangehen. Man erinnert sich an das legendäre MacBook mit dem einen USB-C, wo alle immer so schön gejammert haben. Ich fand das persönlich gar nicht so schlimm. Das war ja
kommt ein halt Gerät drauf, für kommt halt unterwegs. An, wie du, ja, kommt halt darauf an, was für Nutzen du hast. Aber natürlich, wenn ich weiß, ich brauche extern sehr viel Peripherie, dann kaufe ich mir halt so ein Gerät nicht, Punkt. Also ich weiß auch nicht, was das Gejammer sollte, was das angeht. Wenn ich mehr brauche, dann muss ich mir ein anderes Gerät kaufen. Das ist ja so, als wenn ein Bauer sich einen Golf kauft und sagt, da kann ich aber jetzt die Maschinen nicht mitziehen. Ja, dafür gibt es halt Trecker. Ja, genau. So, und darum hat ja jedes unterschiedliche Gerät seine Daseinsberechtigung, und das Ding war damals hypermobil und darauf getrimmt, und das konnte es auch großartig. Und bei einem iPhone 12 natürlich, sie würden noch mal einiges an Platz sparen. Ich finde immer schön, wenn die Leute sagen, naja, wie viel Platz sparst du denn schon durch einen Lightning-Port oder damals durch den Headphone-Jack? Das ist im Verhältnis zu dem Platz, den du in so einem Gerät hast, echt viel.
Ja, richtig.
Also
Man muss sich nur mal die Teardowns anschauen. Wenn man jetzt da irgendwie so ein, das Volumen ausrechnen würde von diesem Bereich, wo der Stecker ist, das ist ja auch mechanisch aufwendig. Ne? Das hat ja so Streben im Aluminium, die extra dick gemacht werden müssen, damit man das dann daran fixieren kann, damit das nicht abbricht, wenn man es im Laden hinstellen möchte. Und dieses Ganze, also das ist ja auch eine sehr ausgefuchste Buchse, das muss man dann extra nochmal dazu sagen, was sie sich schön selber entwickelt haben, aber das ist halt eben typisch Apple. Lange Rede, kurzer Sinn, grundsätzlich diese Buchsen sind halt eben einfach riesig. Deswegen wollten sie auch damals die 3,5 mm Klinkenbuchse loswerden und genauso wollen sie aus diesem Standpunkt gesehen gerne den Lightning loswerden, jeden Anschluss loswerden, ne, im Prinzip. Weil ja. A, potenziell natürlich immer noch ein Problem für Wasserdichtigkeit, wenn man keine Buchsen hat, hat man auch kein Problem mit Wasserdichtigkeit. Und B, natürlich Platzangebot innen, ja, kann man einen dicken, fetten Lautsprecher da unten quer reinmachen, das wird sich die Audioabteilung wahrscheinlich sehnlichst wünschen. Wären einige Leute glücklich und vielleicht hat man sogar noch Platz für ein Feature, was wir jetzt noch gar nicht angedacht haben, denn man möchte ja auch ab und an mal was Neues einbauen.
Ja, genau. Also das war ja, glaube ich, auch beim iPhone 7 war ja das erste ohne Headphone Jack und da war ja auch der Platz noch nicht gigantisch genutzt, also er war ja nicht komplett genutzt, das hat man ja dann gesehen. Sie haben da zwar diese Haptic-Feedback-Generator hingebaut, aber der war in der Version noch nicht so groß. Also es war knapp. Der Headphone Jack hätte nicht mehr reingepasst komplett, aber der Platz war nicht komplett ausgenutzt. Dagegen aber ein Jahr später schon. Ne? Ja, genau. Sie haben ihn halt ein Jahr früher abgeschafft, als er vielleicht hätte müssen. Ne? Aber es ist halt verhältnismäßig sehr viel Platz und
also der Platz ist verloren geht. Ja, ich glaube, das ist wieder so eine typische Geschichte, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sie unterschiedliche Varianten von Geräten designen und dann letzten Endes sich dann relativ spät im Prozess dann für eine dieser Varianten entscheiden. Und es kann gut sein, dass das iPhone 7 eine moderat designte Variante gewesen ist, die sie mit und ohne 3,5 mm Klinke hätten releasen können durch kleine Änderungen an der Haptic Engine, die dann einfach hätte nur kleiner sein dürfen oder sowas, weil dieser 3,5 mm Klinke, das Hauptproblem daran ist ja, dass das so lang ist. Ne? Also es ist ein sehr tief reinragender Port gewesen und das ist halt eben besonders unglücklich, weil da kann man keinen Akku hinmachen, ja, da kann man kein Bauteil hinsetzen, auch nicht irgendwie quer drüber oder so, weil das halt eben eine Raumforderung ist, die so einmal vertikal durchs Gerät läuft. Und deswegen, das kann man ingenieurstechnisch, konnte man das wunderschön erklären, warum sie das loswerden wollten. Und unter anderem haben sie eben dann da auch die Haptic Engine halt eben dann nachher hingepackt und später dann da unten ja noch einige andere Sachen, zum Beispiel dann auch dieses Pressure Gate, womit sie dann das Gyroskop ordentlich integrieren können in einen wasserdichten Body und solche Geschichten, was dann da an die Stelle gekommen ist. Ne? Also letzten Endes haben sie es schon ausgenutzt. Ist wahrscheinlich nicht so, dass sie es ohne die 3,5 mm Klinke rauszuschmeißen niemals hätten so machen können, aber sie hätten bestimmt irgendwo Trade-offs machen müssen, die sie jetzt nicht machen mussten.
Ja, genau. Und es kommt ihnen natürlich noch zugute, dass sie jetzt auch mehr AirPods verkaufen können, ne? Wenn sie keine 3,5 Zoll Klinke mehr haben.
Ja gut, das heißt ja nicht, dass da nicht gar nichts drin liegt. Wobei wir ja auch schon über das Gerücht gesprochen hatten, dass ne, einer der bekannten Analysten gesagt hat, es soll bei einem Teil der iPhone 12 keine EarPods mehr dabei liegen. Vielleicht ist das dann auch nur, dass halt eben keine EarPods mehr gehen, weil kein Port da ist. Achso, ja, eigentlich wieder zurück zu dem ursprünglichen Gerücht. Also das Gerücht sagte eigentlich, dass eben im iPhone 12 eben gerade nicht was geändert wird an dem Port, dass also weiterhin Lightning kommen soll. Es wären wohl in China sogar Evaluation-Varianten von dem iPhone 12 mit einem USB-C-Port gesehen worden, aber da hieß es wohl, dass das wohl klar entschieden worden wäre, dass das dieses Jahr nicht zur Diskussion steht. Ist auch traurig, aber leider nachzuvollziehen. Sie haben halt eben da auch ihr riesiges Ökosystem um Lightning und sie trauen sich einfach nicht, das abzuschaffen. Das kann ich auch in gewisser Weise verstehen.
Ja, vor allem, wenn sie jetzt nochmal einen Connector-Switch machen, also jetzt von Lightning auf USB-C gehen und jeder kauft sich dann nochmal ein neues Kabel und neue Docking Station, was auch immer man alles schön dafür braucht, und dann schaffen sie zwei Jahre später das Ding komplett ab, ja. Dann vergraulen sie sich auch die Kunden. Das ist ja dann auch nicht so dufte. Ne? Aber weil die Rede war ja dann noch von einem Smart Connector, der eingebaut werden soll, statt Lightning. Das war eigentlich das, also portlos ist so nicht ganz richtig in dem Sinne. Ne? Es ist halt nur nichts mehr zum Reinstecken. Diese Smart Connector kennen wir ja vom iPad Pro. Da sind die ja schon drinne.
Man sollte noch ergänzen, also das war der zweite Teil von dem Rumor, wo wir noch zu kommen mussten, dass halt eben im iPhone 13 eben kein Lightning-Port mehr drin sein soll und stattdessen ein Smart-Connector auf der Rückseite. Da gab es auch schon mal irgendwo ein Bild, das war auch schon letztes Jahr, glaube ich, im Herbst oder so, dass man ein iPhone mit einem Smart-Connector auf der Rückseite gesehen hat. Also es gab definitiv letztes Jahr im Herbst schon Bilder von Engineering Samples, wo iPhone Smart Konnektoren drauf hatten. Das war sogar, glaube ich, noch vor dem iPhone 11 Release. So früh muss das schon gewesen sein, weil es kurz hieß, das hätte auch ein iPhone 11 werden können. Oder wurde auch fürs iPhone 11 erwartet. So war
also
das,
vielleicht hatten wir es auch geplant, ne? Wie wir ja schon gesagt haben, Apple macht verschiedene Versionen vom iPhone. Vielleicht haben sie es dann doch nochmal abgewählt. War noch nicht so weit. Das Problem ist halt für Leute wie uns, wir Entwickler, wir brauchen ab und zu mal einen Port. Du brauchst auch mal einen Port zur Diagnose, ohne dass du so ein Gerät jedes Mal komplett aufschrauben musst, um an irgendwas dran zu kommen, kabeltechnisch was auszulesen. Und dafür würde so ein Smart Connector ja ausreichen.
Ja, das weiß ich nicht genau. Also der Smart Connector, der sieht mir nicht dazu aus, als würde der einen großen Datendurchsatz schaffen. Also ich würde bezweifeln, dass der an USB 2 Datendurchsatzfähigkeiten heranreicht, weil das einfach nur drei Metallpunkte sind. Da ist keine Schirmung, da ist keine gegenläufigen Datenpfade wie bei USB. Also das ist wahrscheinlich nichts weiter wie ein I2C-Bus für die Elektriker, die das kennen. Also so ein einfacher Eindraht-Datenpfad plus eine Masseleitung nebenan, aber die hat man ja durch die Versorgungsleitungen, die dabei sind. Und dann kann man da halt eben ein bisschen was Daten drüber schieben, aber da sind halt eben irgendwie ein paar 10 oder 100 Kilobit, mehr kann man da realistisch nicht mit bewegen. Und ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Aber ich glaube, für die Entwickler ist das auch weniger das Problem. Das hat man ja auch bei dem Apple TV gesehen, dass das gar nicht mehr so zwingend notwendig war, dass man das Apple TV jetzt unbedingt per Kabel anstecken musste. Auch hier mein altes Apple TV HD, was ich hier noch im Wohnzimmer stehen habe, hat ja dann mit iOS 13, wenn ich mich richtig erinnere, dann das Remote Debugging spendiert bekommen und installiert auch immer kräftig Symbole, wenn das gerade geupdatet hat und ich hier Xcode aufmache, direkt automatisch Remote und solche Geschichten. Also das kann man natürlich alles über Bonjour und über eine Funklösung machen letzten Endes. Das war am Anfang nicht super stabil, muss man mal dabei erwähnen. Hattet ihr das mal getestet? Hier WLAN-Debugging und so?
Ja, katastrophal. Also sehr langsam. Katastrophal. Es war sehr langsam. Es kommt natürlich auch extrem auf dein WLAN an. Mhm. Na, wenn du ein drissiges WLAN hast, weil du im letzten Zimmer deiner Wohnung oder deines Hauses hängst und der Router ist ganz woanders, dann kann es ja sein, dass die Geräte trotzdem nebeneinander stehen und die Daten trotzdem total schlecht übertragen werden. Und dann macht das auch ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Spaß.
Ja, aber ich kann das auch andersrum bestätigen. Ich habe hier im Arbeitszimmer meinen Router direkt neben mir stehen und da funktioniert das großartig. Also spätestens jetzt seit der letzten Xcode-Version, vorher gab es das glaube ich auch schon ein Jahr lang oder so und hat halt eben nur sehr sporadisch funktioniert und hat auch immer wieder aufgehört und man musste dann immer wieder das Gerät einfach per Kabel anschließen, um irgendwie weiter debuggen zu können und das wurde aber dann deutlich besser. Leider hat man aber natürlich immer noch das Problem, dass man unter Umständen damit nicht arbeiten kann, wenn man zum Beispiel wie wir drei das leider jeden Tag erleben müssen, in einem WLAN arbeiten muss, wo Bonjour-Pakete gefiltert werden. Ne?
Das ist ein Problem. Und halt auch, wenn du mal nur im Café eben debuggen willst, ne? Oder sowas. Ne? Dann gibt es jetzt gerade kein WLAN, ne?
Genau.
Oder so. Ne? Du kannst halt nicht mal eben im Zug. Klar, du kannst jetzt deinen persönlichen Hotspot anmachen, dann geht das auch. Ne?
Das reicht. Mhm. Ja. Genau. Also das wäre nicht das Problem, aber das geht halt eben in der Arbeitsumgebung leider auch nicht, weil ich möchte halt eben dann nicht immer in meinem eigenen Hotspot drin sein, dann benutze ich auch mein eigenes Internet. Und Kram. Also das ist dann natürlich per se immer unglücklich, wenn man das dann alles über das Telefon laufen hat. Und ja, also da wünscht man sich dann schon eher ein brauchbares WLAN, was dann in Firmenumgebungen manchmal schwierig sein kann, wie wir leider.
Ja, gut, aber da muss man halt dann, müssen halt die Firmen darauf reagieren. Ne? Ich meine, wenn man jetzt anders nicht mehr geht, weil es technisch nicht mehr anders machbar ist und es ist ja nun mal die Zukunft, dann kann man sich ja nicht hinstellen und sagen, nee, wir leben weiter in der Vergangenheit. Ne? Was ist schon WLAN so ungefähr?
Ja, genau.
Das kann man nicht machen. Wenn man zukunftsträchtig arbeiten will, dann muss man auch dementsprechend agieren. Das ist halt so, ne? Aber
genau. Ja. Und was ich auch noch erwähnenswert finde an der Stelle ist, bei den Macs gibt es das ja bei iOS noch gar nicht. Interessanterweise bei denen ja andersrum. Und zwar die Internet Recovery. Hm? Die haben dieses Problem ja damals gelöst, als die CD-ROM-Laufwerke weggefallen sind.
Ja. Großartig übrigens, wie das funktioniert. Ich habe das mal damals noch bei einem Gerät mit CD-ROM-Laufwerk noch. Das war mein MacBook Pro 13 Zoll von 2011, glaube ich.
Ja. Ich meine, es war 2011. Ich glaube, das kam erst danach. Aber ich würde mich auch nicht festnageln lassen.
Es muss funktionieren, weil... Okay. Ich hatte folgende Situation. Ich habe die Festplatte ausgebaut und eine SSD eingebaut und dadurch war der ja platt, da war gar nichts mehr. Und habe ich ihn so gestartet, hat er natürlich auch gesagt, ich kann nicht booten, da ist nichts. Steckst du aber ein Kabel rein, ein Ethernet-Kabel, was dann natürlich am besten mit dem DHCP-Server verbunden ist, weil du kannst keine eigenen IP-Adressen vergeben mal eben. Dann bootet er einfach und startet, merkt, okay, macht dann diese Weltkugel und lädt wie so ein Wahnsinniger, ne? Dauert halt dann dementsprechend, wie deine Leitung ist. Und dann lädt er sich ganz. Er lädt aber witzigerweise das System, mit dem das Gerät ausgeliefert wurde.
Jein, das kommt, also vielleicht ist das damals so gewesen, aber mittlerweile kann man verschiedene Tasten gedrückt halten und damit dann die ursprüngliche oder die aktuelle Version triggern. Und ich glaube auch noch Zwischenversionen
vorletzte. Okay, ich habe so mein 15-Zöller mal zurückgesetzt, irgendwann. Und da kam dann auch wieder, keine Ahnung, mit was dann ausgeliefert wurde, ne? Lion, Mountain Lion oder sowas, ne? Das hat er sich dann einfach wieder geholt und dann hast du halt erstmal diese. Ich meine, das Schöne ist ja bei Apple, das ist überhaupt gar kein Problem. Du lädst dann halt das Mountain Lion, machst ein Update auf Catalina und dann ist es auch gut. Du lädst ja nicht, musst ja nicht dann erstmal die ganzen Zwischenversionen updaten.
Ja, mit einem faszinierenden Detail, wo das dramatisch fehlschlägt. Das ist auch in der Firma passiert, dass wir mit einem solchen Gerät, wo wir ein Update installieren wollten, über die Internet Recovery nur über ein Public WLAN ins Netz gehen konnten. Und das Public WLAN ja ganz klassisch über ein Captive Portal abgesichert ist, wo man dann erstmal bloß dieses blöde Häkchen, ich habe die AGB akzeptiert, abhaken muss. Und ja, was kann diese Internet Recovery Geschichte natürlich nicht? Ja, WLAN, Connectivity und alles ist ja drin, aber dieses blöde Captive Portal können sie nicht.
ja
dann gut, kommt dann eben einfach nicht ins Netz.
Das ist dieses Captive Portal ist aber auch echt eine Krankheit. Also.
Ja, genau. Das ist ja auch eine Krankheit per se. Das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge.
Ja.
Übrigens dann an der Stelle der einzige Fall, wo ich dann wirklich darauf zurückfalle, eine macOS-Version aus dem Store zu laden, eine Festplatte oder einen USB-Stick zu nehmen, dann dieses Skript anzuwerfen, was ja zum Glück in jedem Installer schön versteckt drin ist, wo man sich dann eine installierbare Partition damit erzeugen kann und damit dann an den Rechner ranzugehen und dann halt eben zu installieren. Solange es da ein Kabel gibt, um wieder auf das keine Kabel mehr zurückzukommen, solange es noch einen Anschluss gibt, kann man das natürlich so machen. Und im Notfall kann man sich natürlich vorstellen, dass so ein Smart Connector dafür auch reichen könnte.
Ja,
also dauert das halt eben eine Stunde, aber dann läuft es halt eben auch wieder.
Genau, also ist immer so die große Frage. Ich meine, wenn Apple was macht, denken sie sich ja in der Regel auch was dabei. Und Vorteil, also wie gesagt, Vorteil auch optisch vielleicht am iPhone wird es ja sein. Auch jeder kennt das mal, da irgendwie der Lightning Connector verfusselt durch die Jeans oder sowas. Dann geht das Kabel nicht mehr ordentlich rein, muss jetzt sauber machen. Auch sowas fällt ja komplett weg. Also ich würde dem jetzt nicht riesig nachheulen, gebe ich zu, solange sie eine vernünftig schnelle Ladetechnik finden um das Ding voll zu laden. Ne? Wobei ich jetzt auch nicht der riesen Schnelllader bin, das gebe ich jetzt auch zu. Also ich lade mein iPhone einmal am Tag in der Regel. Das ist abends, wenn ich ins Bett gehe, dann stecke ich das über Nacht an, dann lädt das mit 5 Watt, weil es dann so schön mit diesem mit der optimierten Ladung funktioniert. Und aber ansonsten bin ich jetzt nicht der, der stets und ständig das iPhone an die 18 Watt Bräter tut und das vollballern lässt. Das mache ich halt in der Regel auch nicht.
Ja, ich würde mir halt eben wünschen, dass man auch nicht die ganze Zeit die Verlustleistung von diesem Keycharging hat. Das hatten wir ja letztes Mal extra nachgeguckt, ne? Also so 50% Verlustleistung ist da ja leider Standard. Und das ist dann schon viel, wenn du jetzt drüber nachdenkst, dass hunderte von Millionen von Geräten in Zukunft dann alle diese Verlustleistung haben werden. Hui, da kannst du aber ein paar Atomkraftwerke für aufmachen. Nein, oder nicht zumachen, von mir aus. Ja. Aber das ist also nicht unbedingt gerade ökonomisch.
Und nein, die Effizienz muss da auf jeden Fall noch zunehmen, das ist keine Frage. Ne? Ist halt auch so die Frage, es gibt ja sehr viele Schnellladefetischisten, deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen. Den haben sie jetzt gerade das Fast Charging gegeben mit 18 Watt beim iPhone oder beim iPad Pro, wobei da der Port nicht so schnell wegfällt, beim iPhone und es hat ja auch seinen Vorteil, wenn ich jetzt mal doch aus irgendeinem Grund mein Gerät schnell leer hatte, weil ich bin im Urlaub, keine Ahnung, hast viel Bilder gemacht, noch navigieren lassen durch die Stadt und dann hast du das Ding irgendwie leer gekriegt und kommst nach Hause und musst mal eben eine halbe Stunde laden, da macht das einen riesen Unterschied, ob du Fast Charging hast oder nicht.
Ja. Na? Wobei ich mir vorstellen kann, dass das über den Smart Connector auch noch möglich sein wird. Ich glaube, die aktuelle Version kann was war das nochmal, was man bei der externen Tastatur, bei dem iPad Pro jetzt, da konnte man doch einen normalen 18-Watt-Lader dran machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ich hatte irgendwie sowas gelesen von mehr oder weniger gleich schnell das Laden. Also man muss ja dann doch schon 18 Watt, für ein iPhone ist das ja Fast Charging, ne? Also für ein iPad normal, aber für ein iPhone definitiv Fast Charging, das wäre ja dann schon ausreichend, wenn sie das dran hätten. Und es gäbe dann da irgendwie so einen schönen magnetischen Konnektor, der so ähnlich wie bei der Apple Watch dann schnuck einfach dran springt und dann feste gezogen werden muss, damit er wieder abgeht. Das reicht ja. Und Magnete können sie.
Ja, das stimmt. Also das ist aber die Frage, gewinnen sie dann immer noch so viel Platz, wenn sie auch noch Magnete verbauen und alles? Das ist immer so die große Frage.
Da ist die Hälfte halt eben mit Magneten weg, ist auch nicht schlimm. Haben sie noch mal die Hälfte übrig.
Ja, also wir warten es ab. Es wird interessant, was Apple da macht. Und ja, das werden wir uns weiter anschauen natürlich. Ansonsten gab es News, sage ich jetzt mal, aus dem Jailbreak-Bereich. Haben wir ja bisher noch gar nicht angesprochen, Jailbreaks. Und zwar gibt es einen neuen, der iOS 11 bis 13.5 knacken kann. Jetzt die große Frage, wer hatte denn schon, hat oder hatte schon einen Jailbreak mal auf dem iPhone?
Also ganz am Anfang, als so die ersten Jailbreaks rauskamen, war das ja, dass du Cydia installieren konntest, um dir verschiedene andere Apps noch runterzuladen. Das war ja die einzige Möglichkeit, außerhalb vom App Store einige Apps runterzuladen. Und damals habe ich es einmal probiert, aber danach habe ich das auch nicht mehr verfolgt, weil ich immer gesagt habe, okay, ich habe mir ein iPhone geholt, damit ich die Sachen nutzen und ich bestelle mir die Sachen auch über den App Store oder kaufe die Apps über den App Store und möchte einfach die Sicherheit halt von dem Gerät erstmal haben, ja, die standardmäßig mitkommt. Aus diesem Grund bin ich dann nicht mehr hingegangen, habe die Sachen gejailbreakt.
Ja, ist bei mir ähnlich gewesen. Also ich habe es nie gejailbreakt, weil ich von Anfang an immer schon Softwareentwicklung gemacht habe und ich habe halt eben keinen garantiert deterministisches Verhalten, wenn ich etwas mache, was der Betriebssystemhersteller so nicht vorgesehen hat. Da kann ich dann nicht drauf testen und dann mit aufgestreckten Ohren sagen, das funktioniert, das können wir ausrollen, weil ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert. Ich habe das ja auf einem gejailbreakten Gerät ausprobiert. Ich nehme an, es müsste funktionieren, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Und wenn ich ein nicht gejailbreaktes Gerät benutze für Tests, dann weiß ich es halt eben, ja, weil das halt eben angenommen, ich habe eine normale, funktionierende Installation, kann ich halt eben dann auch eine Aussage treffen darüber, ob das läuft oder nicht. Und ja, deswegen habe ich immer die Finger davon gehalten. Am Anfang hatte ich nie genug Geräte, um es dann irgendwie mal auf einem auszuprobieren. Das waren ja oft auch permanente Jailbreaks, also manche. Nicht.
Ja, du musstest immer das System komplett platt machen, wenn du es weghaben wolltest wieder.
Ja, das schon, aber beziehungsweise manchmal gab es sogar, glaube ich, sogar voll permanente Jailbreaks. Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, auf jeden Fall.
Es gab das mit einem... wie hieß das denn? Da musst du irgendwas updaten auf eine Version und da konntest du nicht mehr zurück, das stimmt. Dann war das Gerät...
Ja, es gab ja sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze bei den Jailbreaks im Allgemeinen. Ich habe das immer so ein bisschen mitverfolgt. Es gab einmal die Ansätze die allgemeinen Applications-Processor-Ansätze. Es gab die Ansätze über die Bootchain. Es gab die Ansätze über den Baseband-Chip, der ja nochmal ein ganz eigenes Betriebssystem drin hat, den man auch der, alles nochmal hacken konnte.
Der Baseband, genau. Der musste aktualisiert werden und dann war das Ding erledigt. Dann konntest du nicht mehr davon weg. Genau, das war es mal bei einem 3GS, glaube ich.
Genau, zu der Zeit.
Da war das ganz typisch. Ja. Also ich hatte in der Tat Jailbreaks, einige. Weil, damals gab es halt noch super viele coole Erweiterungen, die man machen konnte. Fand ich immer mega praktisch, weil, also ich kann dir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr sagen, was es da so gab, aber es gab einige interessante Sachen, und die man installieren konnte, die bei iOS halt einfach gefehlt haben. Und ja... Das war schon sehr attraktiv, dieses Ganze, ich ändere die Schriftart und so, das, ganz ehrlich, das war jetzt nie meins, das habe ich auch damals nicht gemacht, aber ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr genau, was es war damals. Ich glaube, doch genau, Ordner konntest du den nämlich mit dem Jailbreak schon machen, das ging vorher nicht und so. Und Apple hat ja vieles dann mal nachgezogen irgendwann und gesagt, so, jetzt machen wir das... Machen wir das quasi selber und dann hat es sich auch nicht mehr gelohnt. Irgendwann habe ich gesagt, nee. Und dann, wie gesagt, die Sicherheitsmechanismen von iOS waren ja auch ausgeschaltet, dann, wie Thorsten schon gesagt hat. Das war mir dann auf Dauer zu unsicher und dann habe ich gesagt, nee, komm.
Ja, genau. Ganz wesentlicher Punkt, ne? Das möchte ich auch nochmal betonen. Also damals war das immer verbunden und heute auch natürlich immer noch damit, dass in irgendeiner Art und Weise die Geräte quasi sperrangelweit offen standen. Sei es jetzt irgendwie ein generisches Root-Passwort, was sie dann gesetzt haben, um das Gerät zu routen oder sonst irgendwas. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass damals... viele Leute mit den gejailbreakten Telefonen rumgelaufen sind, die nicht wussten, dass das Gerät eigentlich sperrangelweit offen steht, sogar per Remote-Attacke sperrangelweit offen steht. Und also jetzt in der heutigen Zeit ist das Denken an Sicherheit für die Leute, die damit schon angefangen haben, ja, es ist ja leider noch nicht überall angekommen, schon deutlich besser geworden als damals. Damals war das noch überhaupt nicht so, ne, dass den Leuten überhaupt zu vermitteln, zu verstehen, dass das was ein Root-Zugang ist und dass man dann potenziell alles Mögliche machen kann. Das ist halt eben immer schwierig gewesen. Gut. Aber letzten Endes, du sagtest ja auch hier irgendwie Features ausprobieren und sowas. Das war halt eben dann so auch eine sehr lebendige Szene. Da nebenbei die Leute, die irgendwie Replacements für irgendwas geschrieben haben, was den Leuten nicht gefallen hat, Doc-Replacements immer wieder mal gehört oder Notification Center war ja eine lange Zeit lang immer wieder mal in der Diskussion, dass da bessere Lösungen machbar sind. Und,
ja, stimmt, Notification Center. Und es gab einen Button für alle Apps auf einmal schließen. Ich meine für iOS.
Nein!
Doch, den gab es ja, wie gesagt, für iOS nicht ganz so wichtig, aber der hat vielen zu der Zeit gefehlt. Ich weiß nicht, ich schließe die Apps nie, die im Hintergrund sind, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin so einer, ich lasse halt alles laufen. Das ist ja das Schöne, da soll sich iOS drum kümmern, da will ich mich ja gar nicht drum kümmern.
Ja, braucht man auch nicht. Nee. Das ist kein Soll, das ist ein Braucht. Also man kann das als Entwickler wunderschön zeigen. Leute, die es nicht glauben, dürfen gerne mal vorbeikommen. Ich zeige ihnen dann mal hier im in den Debugging-Tools, kann man sich anschauen, welche Prozesse gerade laufen und wann Prozesse beendet werden und wie sich das Verhalten dort darstellt. Es ist ja eben so, dass die Standard iOS-Lebenszyklen bei Apps, die jetzt nicht im Hintergrund aktiv bleiben dürfen, sowas wie eine Navigations-App oder sowas, was ja selten ist, die werden halt eben alle suspended. Also der Prozess wird wirklich angehalten. Die CPU, nein, der Prozess bekommt einfach keine CPU-Zyklen mehr zugewiesen und damit ist er dann quasi angehalten. Und da kann man auch nicht tricksen. Der Prozess bekommt einfach keine CPU mehr. Das ist halt eben eine Sache, die im Kernel gemanagt wird und da ist halt eben nicht viel dran rumzupfuschen. Und genau so liegen die Apps da auch gut. Darauf möchte ich hinaus. Also die liegen dann im RAM, die sind dann erstmal einfach dort stillgelegt, hinterlegt. Die brauchen keine CPU und der RAM, der muss sowieso refreshed werden vollständig. Das heißt also, solange der RAM nicht gebraucht wird, ist das vollkommen in Ordnung, wenn man den ganzen RAM quasi mit diesen stillgelegten Apps voll macht, bis man irgendwo dann wieder RAM braucht. Und dann schmeißt man die am ältesten, nicht mehr, am längsten nicht mehr genutzten Apps schmeißt man dann aus dem RAM raus, um halt eben wieder RAM freizumachen. Und das iOS Memory Management System kann das halt eben seit Jahren jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr gut. Das macht das genau richtig.
Vor allem darf man auch nicht vergessen, wenn man die jedes Mal rausschmeißt, muss ja das System diese App auch komplett neu wieder in den Arbeitsspeicher laden, wenn du sie wieder benötigst. Es muss komplett neu hochgefahren werden. Und das alles, obwohl das vielleicht gar nicht nötig wäre. Das heißt, es wird am Ende langsamer, es verbraucht auch mehr Strom, wenn man es dann am Ende sieht. Also je nachdem, wie viele Apps man wechselt, ne? immer die Frage, ich will jetzt nicht sagen, dass das direkt riesig gewaltig ist. Wenn ich am Tag dann nur einmal die App wieder neu aufmache, dann ist das auch egal. Aber wenn man arbeitet, wie ich zum Beispiel, ich switch sehr oft zwischen Apps, weißt du, mal machst du die auf, mal die Wetter-App, dann brauchst du 2 Stunden später deinen Passwortmanager, was auch immer. Wenn er die jedes Mal komplett neu startet, ne, also sprich von der SSD holt, die ganzen einzelnen Dateien laden muss, alles neu initialisieren muss, das braucht viel mehr Strom, viel mehr Zeit, als die einfach im Arbeitsspeicher gammeln zu lassen.
Das Schlimme ist nur, wenn du dir einmal angewöhnt hast, die Apps immer zu schließen, so wie ich das tue, du bekommst es sehr schwer raus. Also das ist wirklich Muscle Memory. Du machst es automatisiert, also es ist gar nicht mehr, dass du darüber nachdenkst. Ganz schlimm.
Ja, das habe ich leider auch mehrfach gesehen bei dir und ja auch noch bei einem anderen Kollegen von uns. Und ja, da manchmal, also in der Vergangenheit hat mich das so ein bisschen was in die Verzweiflung getrieben. Mittlerweile habe ich einfach aufgegeben.
Ja, also ich mache das einzige Mal, wenn ich das mache, ist komischerweise, wenn ich das iPhone aus irgendeinem Grund komplett neu starte, weil irgendwas verhält sich komisch, keine Ahnung, dann schmeiße ich die auch einmal alle raus. Ich weiß auch nicht warum, ist völliger Quatsch, weil die werden ja sowieso, sie werden ja sowieso
gerade da. So noch unsinniger.
Und keine Ahnung, das ist so eine Angewohnheit. Ist aber auch völliger Quatsch, muss man absolut nicht machen, weil, wie gesagt, wenn man das iPhone komplett ausschaltet, wieder einschaltet, wird sowieso alles aus dem RAM gelöscht. Das heißt, der startet, die sind da zwar, wenn man den App-Switcher aufmacht, immer noch da zu sehen, alle schön in einer Reihenfolge, wie es vorher auch war, aber sie sind nicht mehr geladen, von daher ist es auch egal.
Das ist auch das, was ich meinte mit, das kann ich gerne zeigen, was man in den Developer-Tools sehen kann, dass halt eben die Apps, die da stehen, auch schon beendet sein können. Denn das iOS unterscheidet halt eben nicht zwischen, also visuell nicht zwischen laufenden und beendeten Apps. Die werden halt eben dann einfach neu gestartet. Man kann das lediglich daran erkennen, dass man den Splash-Screen sehen kann, sofern einer zu sehen ist, beziehungsweise identifizierbar ist. Mittlerweile laden die ja sehr schnell. In der Vergangenheit hat man die ja deutlich länger gesehen. Da war das übrigens sogar noch schlimmer, die Apps immer alle zu schließen. Jetzt bei den superschnellen Geräten ist das ja dann auch ein bisschen unwichtiger geworden, alles, weil die alle so brutal schnell geworden sind. Aber im Allgemeinen, im UI hast du halt eben, zumindest vom Design her, wie Apple das vorgesehen hat, halt eben einfach so eine lange Liste mit allen Apps, die du halt eben in der letzten Zeit benutzt hast. Und die kann ja auch sehr lang werden. Das ist nicht unbedingt sinnig, aber man kann sich auch dran gewöhnen, sie nicht immer zuzumachen. Ich habe das nie zugemacht, ich habe mich da immer geweigert. Und vor allen Dingen auch, weil ich... ja, genau. Vor allen Dingen auch, weil ja... viele Leute wissen das gar nicht, dass das einen Effekt hat, ne? Dieses Force Quit von den Anwendungen. Seid ihr euch dessen bewusst, dass da was sich am Zustand der App ändert?
Wie meinst du jetzt, dass die...
Okay, ich dachte, weil ihr Entwicklerkollegen seid, dass er da ein bisschen drauf kommt. Also es gibt so ein paar Dinge, die tatsächlich abgeschaltet werden, wenn man die App force quittet. Zum Beispiel sowas wie die Geofencing-Geschichten im Hintergrund, ja, die sind dann aus.
Genau, die ganzen Backgrounds.
Ach, so meintest du das? Ja, okay. Ja. Ich hab jetzt an Verhalten gedacht. Also ich habe das jetzt mal den Fehler gehabt beim...
Okay, technisch.
Nein.
Das war gemeint.
Nee, klar. Dass dann sowas wie Geofencing-Changes und sowas nicht mehr gecallt werden. Das ist dann weg. Ich hatte mal das interessante Problem, oder das heißt, eigentlich war es kein Problem, ich habe es einfach nur falsch gemacht. Dabei ein Hinweis, wenn er mit CoreData arbeitet, dass, also erstmal CoreData bloß nicht ständig safe aufrufen. Ganz großer Fehler, kann ganz blöden Ärger machen. CoreData weiß in der Regel, wann es speichert. Und dieses Safe ist wirklich nur gedacht für irgendwas ist jetzt Not am Mann, du musst unbedingt sichern, weil die App wird jetzt auf dem Arbeitsspeicher geschmissen. Deswegen setzt sich das, wenn du die Vorlage nimmst, auch automatisch in der App-Delegate an die richtige Stelle, wo er dann speichert, vorsichtshalber. Ne? Oder du bringst die App in den Hintergrund, da kann man einmal sagen, okay, das Flex setzen, speicher mal. Vorsicht, wenn man das dann nicht manuell überall macht. Folgendes Szenario: Ich erstelle ein neues Objekt da drinnen in CoreData, irgendeins, was ich halt erstellt hatte, und drücke dann in meiner App auf Speichern. CoreData saved ja aber nicht sofort, weil CoreData sagt, ich mache das, wenn Zeit dafür da ist und wenn das effizient möglich ist, und du drückst dann in Xcode auf Stopp. Dann wirst du das Ding nicht mehr wiederfinden. Ich habe mich zur Verzweiflung tot gesucht, bis ich drauf gekommen bin und habe gedacht, ja, du gibst der App ja auch gar nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwann diesen Call zu machen. Das ist logisch. Ja,
genau. Da kann ich sogar noch ein viel einfacheres Beispiel zu nennen. Du musst nur einfach etwas in User Defaults reinschreiben, was auch einen automatischen Persistenzmechanismus ja hat. Da gibt es auch noch so ein Save, aber das funktioniert ja schon gar nicht mehr. Das ist eben mittlerweile vollkommen autark, das Abspeichern. Da ist das auch immer so dauernd. Vor allen Dingen, man muss ja nicht nur Stopp drücken, man kann ja auch einfach wieder Run drücken, weil man eine Änderung in Xcode gemacht hat und dann wieder neu startet. Dann wird der alte Prozess halt eben mit Terminate 9 halt eben wirklich gekillt. Also kill minus 9 geterminated, so rum. Und dann halt eben dann die neue Version gestartet. Und dann hat man genau denselben Effekt. Man muss also gar nicht mal absichtlich Stopp drücken. So, um auf Nummer sicher zu gehen, was solche Persistenzthemen angeht, wir sind jetzt ganz schön abgeschwiffen, aber um das hinzubekommen, muss man immer erst die App verlassen, auch im Simulator, damit der Lebenszyklus der Anwendung einmal durchläuft und die Persistenz wirklich ausgeführt wird und dann...
Richtig, genau. Das ist immer, also wie gesagt, erspart euch da Zeit. Ich hatte das auch schon gerade bei CoreData, was ja im Grunde intern ähnlich ist wie die User Defaults, was diese Idee der automatischen Speicherung angeht. Genauso hatte ich Probleme, wenn ich die ganze Zeit selbst das Save calle. Ne? Also bloß nicht machen, wenn du das ständig selber machst. Keine gute Idee, ne? Weil dann geht die, weil ich habe das gemacht, wenn ich Cloud von CloudKit Elemente zurückkriege, dann dass ich meine eigenen lokalen Objekte erzeuge und immer wieder speichern drücke. Wenn du das aber in der Schleife machst du erstmal einen riesen Aufwand fürs System, weil das System macht ja genau dann das, es erzeugt die alle und wartet, bis du mit deinen, ich sage jetzt mal völlig übertrieben, 300 Objekten fertig bist und sagt dann so, und jetzt schreibe ich die einmal, ne? Ganz effizient. Und wenn du das halt kategorisch unterbindest, weil du ihm das vorschreibst, nicht so clever. Kann halt schief gehen. Ja. So, jetzt sind wir schon abgedriftet. Ursprünglich war ja Jailbreak das Thema.
Genau. Da wollte ich auch noch einfach mal gerade die Frage gestellt haben, weil wir jetzt eher über Historisches gesprochen haben. Juckt euch das noch? Also wollt ihr jetzt, hättet ihr Interesse daran, einen Jailbreak zu installieren?
Nee.
Jetzt?
Nee. Also, ich keine Ahnung, ich habe mich auch ewig nicht mehr beschäftigt, welche unglaublichen Features das mitbringen kann. Aber da ich jetzt nichts Weltbewegendes auf meinem iPhone vermisse, also ein Jailbreak für die Apple Watch wäre cool, wo man dann eigene Klingeltöne für gewisse Dinge erstellen könnte. Das fände ich mal praktisch. Bei der Apple Watch klingelt immer alles gleich, das finde ich ein bisschen schade.
Oder Ziffernblätter.
Ja, die interessieren mich gar nicht so. Ganz ehrlich, da bin ich gar nicht so heiß drauf. Aber in der Tat, dass ich auf dem iPhone schöne Klingeltöne machen kann für eine Nachricht und auf der Apple Watch wird es ja in der Regel jetzt immer alles weitergeleitet, kommt dann immer derselbe Ton, das finde ich ein bisschen schade. Aber nein, ein richtiger Jailbreak, kein Interesse.
Höchstens als Experiment, dass man einfach nochmal sich mit dem Thema auseinandersetzt, aber eine wirkliche Anwendung sehe ich jetzt gerade nicht.
Ja, also ich würde es vielleicht höchstens mal aus Neugier machen. In der letzten Zeit habe ich mir wenig Zeit dafür genommen, aber halt eben mal so in die Internas von iOS reinschnufen zu können. Man hat ja leider dann doch eher so eine Blackbox-Ansicht, sogar als Entwickler. Ne? Also an manche Sachen, klar, kommt man mit den entsprechenden Performance-Tools oder sowas ran. Aber dann ist auch relativ schnell Ende. Ne? Ja. Also jetzt irgendwie andere Anwendungen zu debuggen oder sich die View-Hierarchien anzuschauen oder so, was man hier bei Peter Steiner auf Twitter zum Beispiel immer wieder gerne mal sieht, was er jetzt die Tage wieder gemacht hatte, als der Jailbreak kam. Sieht dann schon spannend aus. Denke ich mir dann aber auch immer, ja, lohnt sich dann der Aufwand und alles. Ne? Das muss man ja auch später dann wieder zurücksetzen, um es dann wieder brauchbar zu machen, naja, um wieder Determinismus reinzubekommen und so weiter. Also ich weiß es nicht. Also ich werde wahrscheinlich keins installieren. Vor allen Dingen auch, ich freue mich halt eben einfach auch immer die ganze Zeit auf das Zeug, was von Apple kommt. Das freut mich einfach viel mehr. Und die haben ja im Jahr so viel. Ja, die WWDC steht ja an. Wir freuen uns ja jetzt schon seit Wochen. Und das ist halt eben dann Material für ein ganzes Jahr. Ich habe einfach gar keine Zeit und Lust, auch noch andere Sachen mir anzuschauen.
Ja, vor allem entdeckt man ja gerade jetzt heutzutage, finde ich, immer noch manchmal Features im System, an die du gar nicht mehr gedacht hast, weil du hast vollkommen recht, es gibt ja manchmal eine Flut an neuen Features. Die Hälfte vergisst du wieder, weil dann alles überhaupt nicht merken kannst. Und da kommt ja selbst bei uns Entwicklern einer um die Ecke manchmal, der eine zum anderen, der sagt, ey, kennst du eigentlich die und die Funktion? Und denkst so, nee, hab ich zwar, da fällt dir vielleicht mal ein, sagst, ach ja, stimmt, das hat nie angekündigt, hast du aber nie genutzt, weil du es einfach vergessen hast. Es gibt mittlerweile so viel eigene Features.
An der Stelle habe ich in den letzten Jahren immer gerne dieses Zitat gebracht, also mehrere Jahre lang hieß es dann auf der jeweiligen WWDC immer, dieses Jahr gibt es so viele neue APIs wie alle APIs vorher insgesamt.
Ja, das stimmt. Ja,
und das gab es mehrere Jahre lang. Mittlerweile, an manchen Jahren sind wir sogar noch mehr gewesen. Und das ist ja dann auch immer fortschreitend viel mehr gewesen. Also das ist in den letzten Jahren so viel mehr an APIs gewesen. Am Anfang habe ich mit aufgestreckten Ohren sagen können, ich kenne diese Plattform in- und auswendig, weil ich mir alles angeschaut habe. Das ist seit Jahren vorbei.
Nee, das schaffst du ja gar nicht mehr. Das gibt so viel. Also du musst dich halt als Entwickler immer wieder in neue Sachen reinlesen, weil du, da fällt dir was ein, da musst du was machen, da musst du es halt angucken. Da muss ich da reinarbeiten, das gehört ja zum Beruf dazu, weil die ganzen APIs alle in Anführungsstrichen überhaupt nicht mal auswendig, sondern überhaupt zu kennen. Ne? Also wirklich zu sagen, ja, genau, die habe ich nochmal gehört. Das kannst du ja alles gar nicht mehr merken. Es gibt so viele Schnittstellen mittlerweile im System. Keine Chance.
Du kannst dir nur einen groben Überblick verschaffen und wenn du Anwendungszwecke hast, dann musst du tief in die API reingehen. Eine andere Chance gibt es da gar nicht. Also letztes Jahr war ich ja da und habe maximal 30 Vorträge mitbekommen und es waren insgesamt 200 Videos. Es ist einfach nicht schaffbar.
Man schafft es noch nicht mal, die Videos durchzuschauen. Nee. Schon seit Jahren schaffe ich das nicht mehr.
Es ist nicht
mehr. Ich nehme mir immer viel mehr vor, als ich überhaupt schaffe. Und ich versuche schon immer stark auszudünnen.
Ja, du hast ja auch noch einen Job, dann hast du noch ein Privatleben. Und dann musst du noch die ganzen Videos gucken, die ja auch eine Zeit dauern, also eine Stunde gehen, anderthalb. Manche sind auch kürzer. Keine Frage, aber die halt lang sind und dann muss man halt irgendwie zeittechnisch versuchen immer zu planen, das schaffst du heutzutage nicht mehr.
Ja, genau.
So, da wir so beim Zeitmanagement sind, passt das ganz gut, wir machen unser Zeitmanagement für heute dann am besten auch mal, bevor das aus dem Ruder läuft. Genau, wir machen die Tür zu und gucken, dass wir die Folge damit beschließen. Ich denke, Themen hatten wir genug. Die werden uns auch nicht ausgehen zum nächsten Mal.
Ja, von daher. Es brodelt weiter.
Ja, ganz sicher. Von daher würde ich jetzt Folge 7 abschließen und mich erstmal bedanken fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Genau. Vielen Dank. Tschüss.